Andi, bist du eigentlich ein Jazz-Typ?
Oh Gott, gar nicht. Also damit hätte ich darüber hätte ich gleich auch noch mit dir gesprochen, aber wirklich gar nicht.
Ja.
Ich habe das immer mal versucht, irgendwie in den Jazz reinzukommen. Ich habe auch irgendwie mal, ich hatte so eine Plattenspielerphase.
Ja.
Ich glaube, die haben wir alle mal gehabt. Wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, so mit deinem.
Was kommt denn jetzt? Kleinen, vorsichtig mit jetzt. Deiner, mit deinen drei mit was?
Mit deiner kleinen Attitüde, die du so in dieser Großstadt da hast. Ne? Ja, wahrscheinlich hast du jetzt noch einen Plattenspieler. So wie ich dich kenne.
Ja, natürlich habe ich einen Plattenspieler.
Ja, natürlich.
Natürlich habe ich einen Plattenspieler.
Ja, natürlich.
Ich habe auch Jazzplatten.
Genau, ja. Du hast auch Jazzplatten. Ich hatte mal so eine Phase, da habe ich gedacht, vielleicht bin ich so ein Typ. Und dann muss ich irgendwann sagen, wie Mariner. Nee, ich bin einfach kein Jazz-Typ. Also ich kenne jetzt so ein paar Jazz-Klassiker, so, ja. Ne, Fab Five und sowas, ne, ist mir alles jetzt ein Begriff. Aber auf gar keinen Fall, nee, ich setze mich. Und das Schlimmste ist wirklich Free Jazz.
Ja, wirklich, man.
Also
ja,
da laufe ich lieber wirklich mit dem Gesicht ungeschützt gegen die Wand. Das ist viel lieber, als dass ich mir das anhören muss, ganz im Ernst.
Das ist natürlich auch so ein bisschen jetzt hier, ne, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, irgendwie magst du Metal und du fängst halt mit Speed Metal an oder so, ja.
Speed Metal ist geil. Kannst du nicht lange anhören, aber ist geil.
Ist ja auch schnell vorbei. egal.
Ja,
nein, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Formen von Jazz und es gibt natürlich auch welche, die ganz schön herausfordernd sind und das ist nicht nur New Jazz oder also naja, also das ist, aber das macht ja zum Teil macht das auch spannend, finde ich, weil das hat ja schon auch so eine mathematische Komponente. Das ist, finde ich, da kann man sich wirklich so reinfuchsen.
Boah, ich bin so gelangweilt von diesem Gespräch wie Mariner mit Dirk.
Und tatsächlich finde ich jetzt hier so im Herbst, wir sind ja jetzt wirklich im Herbst angekommen, irgendwie nach diesem Temperatursturz. Von krassen 10 Grad, ne? Das waren 10 Grad.
Wir reden erst über Jazz, dann über das Wetter. Was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Frage ich mich.
Danach zu urteilen, eine Mischung aus WDR 3 und.
Können wir nicht irgendwie, keine
Radio
Ahnung,
Aachen. Über
die coolen Kids reden und keine Ahnung, was ist denn gerade fly on the street?
Die coolen Kids hören dich nicht, weil du coole Kids sagst. Ich wollte eigentlich nur darüber sprechen, dass für mich tatsächlich in dieses Herbstgefühl Jazz mega gut reinpasst. So schöner, leicht melancholisch dahin plätschernder Jazz. Hervorragend.
Pop-Punk passt da auch ganz gut hin, in dieses Herbstgefühl.
This is just a punk rock song.
So, genau.
Fangen wir an?
Ja, fangen wir unbedingt an.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Willkommen zur Plattenbesprechung eures Lieblings-Jazz-Labels Discovery Panel. Ja gut, in Wahrheit besprechen wir die dritte Folge der vierten Staffel Star Trek Lower Decks, die auf den Namen lautet In the Cradle of Vexilon. Ich habe allerdings tatsächlich keine Ahnung, wie sie auf Deutsch heißt, das habe ich nicht vorbereitet.
Als Theologe weiß ich natürlich, dass Cradle die Wiege ist, also in der Wiege Vexilons.
In the Cradle war, glaube ich, auch ein Album von.
Ja, Madonna? Creed?
Was? Freies Assoziieren. Eric Clapton, oder? Kann das sein? Nee.
Weiß ich nicht. Aber kennst du noch den guten alten Song von Ugly Kid Joe? Cats in the Cradle?
Oh ja, stimmt.
Na? Kurze Erinnerung und jetzt habt ihr es alle im Ohr hoffentlich, weil wir haben jetzt mittlerweile schon gemerkt, dass unsere Zielgruppe ungefähr mit Cats in the Cradle groß geworden ist.
nicht alle, ne? Es ist schon, es gibt Ausschläge nach unten und nach oben.
Ja, also ich weiß nicht genau, ob du jetzt noch bei Eric Clapton bist, dann bist du ja schon fast wieder bei Jazz und irgendwie
From the Cradle heißt das Album von Eric Clapton.
Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass dieser grundsätzlich, wenn du über Jazz reden willst, das ist so eine Sackgasse bei mir im Gespräch.
Das ist aber bei vielen Themen so.
Nein, das stimmt nicht. Also ich sag mir ein zweites Thema, komm, ich bin sofort da.
WordPress.
WordPress, ein gutes Thema. Ich liebe WordPress.
Immer noch, tatsächlich, ja.
Ja, ich liebe WordPress immer noch. Mhm. Außer es gibt irgendwelche Angriffe von irgendwelchen komischen HackerInnen, die sich an ihren Rechnern mit ihren schwarzen Hoodies an, ne, im Schimmerlicht.
Genau, Symbolbild, ARD, Mediathek, Datenbank, was
richtig,
auch immer.
So, genau. Und dann so wie wild in diese Tastatur reinhämmern, quasi in so eine Kommandozeilenstruktur.
Ja, nur nachts übrigens mit einer Cola in der Hand, in einer Chipstüte.
Und Energy Drink.
Ja, ja, Energy Drink, genau, Energy Drink, genau. Und dann vielleicht noch, in welchem Film war das denn noch, wo einer mit der rechten Hand immer geprockt hat, quasi, und mit der linken Hand immer so ein Bleistift gedreht hat. War
das? Ich dachte, jetzt masturbiert.
Um Gottes Willen. Das ist ein jugendfreier Podcast hier, soweit ich weiß.
Ja, hier. So ein Bleistift gedreht. Ja, sowas kenne ich auch noch, genau. Ich glaube, das war bei, hatte Maus nicht in der Matrix immer sowas in der Hand?
Oder Jurassic Park? War es vielleicht Jurassic Park?
Da denke ich auch immer dran, wenn ich an diese Hacker denke, aber ich glaube, so viele Hacker gab es da gar nicht. Wie auch immer,
macht ihr das eigentlich auch? Macht ihr das auch eigentlich zu Hause, dass ihr irgendwie so mit Leuten oder Freunden dann so am Tisch sitzt und die ganze Zeit darüber sprecht, was ihr nicht mehr wisst? Was ist das? Manchmal frage ich mich, wir verlieren uns ja sehr gerne in Dingen, die wir nicht wissen. Ist das
richtig?
Ist das ein Konzept?
Das ist ein Konzept.
Machen das andere Leute auch?
Das ist ein Konzept. Seit 6 Jahren heißt du Dory. Und jeder weiß es.
Aber du machst ja mit. Und du
genau.
Du hast erstaunlich ähnliche Fähigkeiten, wenn du möchtest. Du musst dich nur ein bisschen anstrengen.
Das ist absolut richtig, aber du hast mir noch keinen entsprechenden Namen gegeben, so wie Dory zum Beispiel.
Das trotzdem, wir vergessen Dory hast ja, den hast du ja auch nicht mir gegeben, sondern die Community.
Das ist richtig.
Ja.
Also, wir vergessen alles, aber wir haben nicht vergessen, dass wir eigentlich mal eine Homepage hatten.
Nee,
es tut uns gerade total leid.
Also, ich bin gerade so ein bisschen dabei, es zu vergessen, ehrlich gesagt.
Es tut uns total leid.
Ja.
Also, erstmal vielen Dank an mehrere Leute, die uns darauf hingewiesen haben, dass man, wenn man auf unsere Homepage kommt, ganz kurz auf unsere Homepage kommt tatsächlich.
Ja.
Und dann weitergeleitet wird an irgendeinen Roboter, der einem sagt, dass man irgendwas gewonnen hat.
Ja. Was erstmal total sympathisch ist, aber ich habe ganz ehrlich, ich habe dem Roboter nicht getraut. Deswegen habe ich auch nicht draufgeklickt. Aber vielleicht hätte man ja wirklich was gewonnen. Wer finden Sie, hat jemand von euch draufgeklickt vielleicht?
Grundsätzlich vertraue ich eigentlich nur kenianischen Prinzen, die mir schreiben, dass ich irgendwas gewonnen habe. Robotern vertraue ich noch nicht, muss ich sagen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das liegt vielleicht auch nur daran, dass du da ein Bias hast, was dein Technikgefühl angeht. Eigentlich sollten ja alle Lebensformen gleich behandelt werden. Kenianische Prinzen, Roboter.
Ist denn ein Roboter schon eine Lebensform?
Dazu empfehlen wir eine Folgenbesprechung aus Star Trek Next Generation vom Discovery Panel. 6 Jahre, hast du immer nicht 6 Jahre gesagt?
6 Jahre.
Ja, das klingt so, als müssten wir es irgendwann mal feiern. 6 Jahre. So.
Ich finde 6 Jahre ist richtig schön. 6 Jahre ist schon, wir gehen quasi in die finale Season.
Ja. So. Mit 6 Jahren, da fängt der Podcast an. Mit 6 Jahren.
So.
Ja. So.
Ja, um das Ganze mal kurz strukturiert zu einem Ende zu bringen, dieses Thema.
Wir sind gehackt worden.
Wir sind
gehackt worden. Danke fürs Einschalten.
Unsere WordPress-Seite ist leider befallen worden. Wir werden sie zurücksetzen auf ein Datum, bei dem sie nicht befallen war.
Ja.
Hoffentlich. Und wir werden dabei ein paar Kommentare verlieren, aber ich glaube, es sind insgesamt nur 10 oder sowas,
bis ja, vielleicht, wir wieder dahin kommen. Vielleicht auch nicht. Also es ist vielleicht kriege ich es auch anders hin. Ich habe nur leider bisher nicht so richtig viel Zeit gehabt, mich darum zu kümmern. Ja. Also seht es uns nach. Und ich glaube, es geht jetzt gerade beiden ähnlich so ein bisschen, dass wir ein bisschen in Zeitnot geraten sind.
Richtig.
Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum. Also bei dir hat es mit den Ferien, also mit dem Aufhören von Ferien wahrscheinlich zu tun, würde ich mal jetzt vorsichtig vermuten.
Ja, genau. Also das Ganze ist so ein bisschen wie bei der Staffel Lower Decks, die wir gerade besprechen. Ne? Die kam auch zu einer Zeit, in der wir gerade nicht richtig in der Lage waren, Podcasts aufzunehmen.
Ja.
Jetzt sind wir gerade zwar in der Lage, Podcasts aufzunehmen, aber nicht viel mehr. Weil, also bei mir ist es tatsächlich so, in den Ferien habe ich Joie de Vivre gemacht,
ja.
Ne? Wie der Italiener sagt. Und dabei habe ich völlig vergessen, dass ich auch noch einen Job habe. So. Und eigentlich hätte ich diese 2 Wochen dafür nutzen sollen, in diesem Job ein bisschen zu arbeiten. Das habe ich dann versucht, irgendwie noch in den letzten 3 Tagen der Ferien aufzuholen. Und ich hänge jetzt. Das heißt, ich muss da noch so ein bisschen nacharbeiten. Was allgemein dazu führt, dass ich jetzt gerade ein bisschen überlastet bin und meine Ferienentspannung schon fast wieder weg ist.
Da müssen wir so ein bisschen aufpassen.
Nicht so dumm,
ne?
Ist nicht so schlau von
mir. Alles nicht so schlau, da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn man nämlich an zu vielen Stellen hinterherhängt, ne? Mit diesem Podcast hängen wir ja auch noch hinterher, dann wird es nachher irgendwie ein zu großer Berg und da sollten wir dann auch irgendwie, vielleicht müssen wir diesen Podcast einfach ganz schnell zu Ende bringen. Wenn wir noch 3 Folgen hinten dran hängen, dann sind wir schon fast über die Hälfte der Staffel schon durch.
Das habe ich nicht verstanden.
Wieso? Wir können einen Podcast
zu Ende bringen, indem wir noch 3 Folgen dabei
sind. Wir können einfach ganz schnell jetzt diesen Podcast fertig machen. Also nicht diesen Podcast, sondern die Lower Decks Staffel quasi.
Ich muss die ja jedes Mal vorbereiten. Ja.
Ach so.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ja, das ergibt keinen Sinn.
Ich habe sie auch noch nicht geguckt.
Ich auch nicht. Ach, okay.
Aber glücklicherweise habe ich die aktuelle Folge geguckt, die da heißt In the Cradle of Vexilon,
wow.
In der Wiege Vexilons. Und darüber müssen wir natürlich jetzt relativ bald reden, damit wir dann auch bald schon wieder die nächste Folge gucken können.
Genau, also wir bemühen uns in den Möglichkeiten unserer Kräfte, all das zu tun, was mit diesem Podcast auch zu tun hat, nämlich Podcast produzieren und auch bald hoffentlich wieder Homepages haben. Habt ein bisschen Geduld und wenn ihr Bock habt zu kommentieren, dann freuen wir uns natürlich trotzdem wie Bolle, wenn ihr das vielleicht übergangsweise, obwohl ich hoffe, dass ihr vielleicht nicht mehr so einen großen Übergang haben werdet, wenn ihr diesen Podcast hört, übergangsweise das irgendwo in Social Media tut, außer bei X.
Genau. Denn da kommt ein Daily Reminder, den habe ich auch noch nicht geschrieben. Ne?
Ich möchte dich an der Stelle wirklich
gerade einen Podcast auf, aber wen interessiert das hier schon? Hier ist ja nur Hass und Hetze und Wetter. Nee, Hass und Hetze heißt.
Ein bisschen polemisch, oder? Ist ein bisschen polemisch.
Ich bin da nur noch, mit dem Daily Reminder bin ich nur noch polemisch, den ganzen Tag.
Ich wollte dich gerade loben, weil ich finde ihn durchaus immer amüsant und freue mich immer wieder über die neuen Fakten, die du da zu Tage förderst, wenn du diesen Daily Reminder machst. Er unterhält mich. Das ist das Letzte, was mich unterhält.
Ja, ich gucke einfach jeden Tag mal, was gibt es so für Neuigkeiten von Twitter, dass jetzt wir Menschen X nennen. Was ist da gerade wieder an bösen Nachrichten?
Und das enttäuscht nicht. Nee, die liefern immer.
Ja. Das ist wirklich ein absolutes Höllenloch. Und deswegen, ja, wir machen das jetzt noch 13 Tage. Gibt es den Daily Reminder, dass wir abhauen? Und dann sind wir einfach weg. Und dann lösche ich übrigens auch meinen Privataccount.
Ja, das werde ich auch tun. Ja, es ist wirklich schade. Es tut echt ein bisschen weh. Und wir haben auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Ne? Also Twitter war so eins meiner ersten so sozialen Netzwerke. Ich glaube, das erste sogar nach StudiVZ. Und es tut ein bisschen weh, aber es ist ja halt nicht mehr da. Das ist immer so ein bisschen so, du kannst halt irgendwie, ne, es gibt ja auch so ein paar Leute, was ich auch total nachvollziehen kann, von euch, da haben es der eine oder die andere geschrieben, so von wegen, ja, man muss aber dann irgendwie fürs Gute kämpfen und wenn alle gehen, dann bleibt ja nur Scheiße übrig und so, ne, und aber ich glaube, der Zug, auch das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren, so, und blicken wir den Tatsachen ins Auge.
Deswegen dürft ihr sehr, sehr gerne auf Blue Sky oder auf Mastodon oder sowas mit uns in Verbindung treten. Am liebsten natürlich immer noch auf den Zuckerberg-Netzwerken, weil die irgendwie, ich weiß nicht, sind mir irgendwie noch am sympathischsten. Ich weiß nicht,
ja, das Gute ist an Mark Zuckerberg, der interessiert sich gerade nicht mehr für diesen ganzen Bums. Ja, der macht ja sein 3D-Dingsbums hier. Der macht auch hier die, wie heißt es denn noch gleich?
Metaverse,
genau. Das wird ja the next big thing, um mit Herrn Jobs zu sprechen. Der will doch, dass sich das Internet quasi komplett in so eine VR-Welt verwandelt. Und
ist das so?
Ja, der steckt da richtig Energie und Arbeit rein. Und ich glaube, es ist immer noch zu früh. Und das macht er jetzt schon seit einer ganzen Weile. Es ist immer, glaube ich, noch zu früh, ich habe letztens irgendwie gelesen, man kann da auf jeden Fall schon irgendwie durchlaufen oder so. Aber es ist immer noch zu früh, weil die Zeit ist, glaube ich, noch nicht reif. Also wir sind noch nicht so weit, aber auch dieses Ding ist noch nicht so weit. Aber dann werden wir uns alle irgendwann in der virtuellen Realität wieder treffen. Und es gab ja mal diese VR-Welt, wie hießen die noch gleich?
Second Life,
genau. Also sowas in cool macht er, glaube ich. Wobei Second Life, glaube ich, auch schon ganz cool war, aber hinterher leider leer. Gibt es das eigentlich noch? Das finde ich ganz interessant. Durch so ein leeres Erkenntnis.
Keine Ahnung, laufen. Das habe ich im Studium, habe ich da mal ein bisschen mit experimentiert. Ja. Aber das ist auch schon über 12 Jahre her.
Lange Rede, kurzer Sinn, aber ich glaube, Zuckerberg interessiert sich gerade nicht mehr für diesen ganzen anderen Quatsch.
Ja, und der ist auch schräg, aber ist er so richtig evil? Da bin ich mir auch nicht so richtig sicher. Es hat ja jemand sogar bei Mastodon uns nochmal kurz ein bisschen Feedback zur letzten Folge gegeben und das möchte ich dann kurz doch nochmal aufnehmen.
Ja, bitte.
Das war der Jakey, der normalerweise immer bei uns kommentiert und er schrieb, ja, das werde Discovery Panel zurzeit die Homepage überarbeitet. Also es ist eine Überarbeitung, es ist eine Wiederherstellung.
Genau.
Ich habe diesen Überarbeitungsmodus schnell angemacht, damit ihr nicht ständig irgendwie gehackt werdet selber. So.
Ja. Sie wurde überarbeitet, extern quasi.
Genau. Und deswegen schreibt Captain Scheuer, ja, hier mein Kommentar zur Moopsy-Folge. Andreas meinte, die Lower Decks-Verweise beziehen sich nur auf TOS, TAS und 90er-Track, aber wann wird es einen Verweis auf New Track geben? Hm? Habt ihr schon mal von den tierisch ollen Sternenreisenden gehört? Ich glaube, da gab es sogar eine Folge von euch, hört mal rein. Ja, das stimmt, aber es ist eine sehr, sehr große Ausnahme, finde ich. Also ja. Die Discovery- und PK-Verweise, also PK geht ja gar nicht, weil PK ja nach Dings spielt.
Ja.
Die Discovery-Verweise sind sehr, sehr klein bis jetzt. So, und die Essential Worlds Verweise werden mehr, da hast du recht.
Aber auch nur in dieser Folge.
Nicht so richtig.
Ja.
Ja. Ja, genau. Und Jakey schreibt außerdem noch, ich bin Team Andreas, mir hat 402 und die Charakterentwicklung mehr gefallen als 401. So. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie ist es mit 403, Sebastian?
Wie ist es mit 403? Okay, kommen wir zum Fazit.
Noch nicht. Sollen wir trotzdem mal ein bisschen in die Folgenbesprechung reinstarten?
Ja, bitte. Ich freue mich sehr.
Nach 20 Minuten?
Ja. Absolut.
Ich sag dir erst was über das Team hinter der Folge. Ben M. Waller ist der Autor dieser Folge. Der hat in der letzten Staffel schon die 9. Episode Trusted Sources gemacht. Ist Writer's Assistant, also quasi Helfer im Writer's Room. Das sind dann oft diese Leute, die final die Skripte irgendwie schreiben oder überarbeiten, aber auch oft manchmal, keine Ahnung, tackern und lochen oder so.
Ja.
Kopieren gehen.
Klingt richtig geil. Kriegen wir einen richtig nicen Job, ja.
Ja, aber der darf ja halt auch mal, der hat jetzt schon die zweite Episode geschrieben, komplett. Naja. Das ist auch super. Ne?
Jetzt kommst du rein.
Tackern, kopieren und lochen, Kaffee kochen, ne? Darf er halt auch eine Episode schreiben. Diesen Job macht er auf jeden Fall seit der ersten Folge von Lower Decks. Ansonsten ist er in verschiedenen kleinen Projekten, in verschiedenen Rollen unterwegs, vor allen Dingen in Kurzfilmprojekten, aber auch schon bei so ein paar TV-Produktionen als Produzent, Editor, Autor, manchmal sogar als Schauspieler oder Voice Actor. Der ist auch Podcaster.
Mhm.
Das habe ich dir in der letzten Staffel, glaube ich, schon mal erzählt. Der hat den Podcast Robo Rockalypse gemacht. Ein Hörspiel-Podcast mit dem Thema Jahrzehnte nach dem Atomkrieg treten die letzten Überlebenden in dem finalen Rock-Showdown gegen die böse Elektrobot-Armee an, um über das Schicksal der Menschheit zu entscheiden.
Hat es was mit Musik zu tun?
Autor, Produzent, Regisseur und spricht eine Rolle. Ja, es ist ein Rock-Showdown.
Es gibt auch jetzt gerade auch, oder morgen läuft, glaube ich, so ein komischer Film in den Kinos an, der komplett, also ein animierter, ich glaube, es ist ein Pixar-Film, der rund um Boybands aus den 90ern gestrickt ist. Und NSYNC sind deswegen wieder zusammengekommen. Nee, sind es NSYNC gewesen?
Okay. Weiß ich nicht.
Timberlake war?
Ich hab ehrlich gesagt NSYNC, Justin Timberlake in letzter Zeit relativ häufig gesehen, deswegen kann das gut sein.
Ja.
Genau, die auch haben, bei Mr. Beast plötzlich irgendwie unterwegs.
Die haben einen neuen Song dafür gemacht und sind kurz wieder zusammengekommen.
Cool.
Yeah.
Habe ich noch gar nichts von mitbekommen irgendwie. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich so wenig mitbekommen habe in letzter Zeit.
Irgendwas mit Trolls. Ich habe es aber auch wieder verdrängt. Trolls, gemeinsam stark.
Auf jeden Fall war der Autor... War das der Autor Ben M. Waller? Und wenn ihr mal diesen Storytelling-Podcast, den er da gemacht hat, diesen Hörspiel-Podcast hören wollt, dann googelt doch mal nach Robo-Rockalypse. Regie dieser Folge, Brandon Williams. Der ist seit der zweiten Staffel im Art-Department als Storyboard-Künstler. Storyboard-Artist ist der ungefähr seit 5 Jahren, seit 3 Jahren auch schon für Solar Opposites, also ein Mike McMahon-Mann.
Mhm.
Und das hier ist seine erste Regie überhaupt.
Oh.
Also der hat noch nie Regie gemacht.
Krass.
Wird aber auch noch die 6. Folge machen, Path Ferengi's Hard Place. Und wenn ihr wollt, Brandon Williams, könnt ihr doch auch mal bei Instagram und bei Blue Sky folgen. Da heißt er nämlich Stupid Art Punk und teilt eine Menge seiner Arbeit. Und der hat kaum Follower. Also es geht irgendwie, der hat so 1000 ungefähr.
Ach krass, okay.
folgt ihm doch mal. Brandon Williams, der Regisseur dieser Folge in The Cradle of Exelon. Auf seiner Homepage steht so ein schöner Satz für die Zeit vor seiner Zeichenkarriere. Schreibt da, vor diesen Erfahrungen verfolgte Brandon den Traum vom Rock'n'Roll-Star in einem urkomischen Versuch mit einer Hard-Rock-Gothic-Punk-Fusion-Band namens Persona. Seitdem ist Brandon hinter dem Mikro hervorgetreten, um sich darauf zu konzentrieren, Geschichten durch Zeichnen und nicht durch kreischende Punk-Rock-Gesänge zu erzählen.
Jeder das, was er kann?
Ich habe sehr, sehr lange gegoogelt. Es gibt die Band leider nicht online. Natürlich wollte ich sie mir anhören, aber leider nicht.
Schade. Vielleicht hätte sie dir sogar gefallen. Das könnte ja deinem Musikgeschmack entsprechen.
Hard Rock, Gothic, Punk, Fusion? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich
gesagt. Immerhin war Punk und Rock mit drin.
Ja, das stimmt. Aber der Titel ist schon wieder so lang, dass es schon wieder, der Titel klingt schon wieder nach Jazz.
Ja, got your point.
So. Ja, aber Brandon Williams, folgt ihm nochmal, Stupid Art Punk, und guckt euch da mal an, was er so macht. Also der kann wirklich sehr, sehr gut zeichnen. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, Sebastian, und dann, wenn du möchtest, können wir in diese Folge reinstarten.
Ja, sehr gerne. Und diesmal werden wir es schaffen, nicht noch 20 Minuten lang damit zu verbringen, bis wir beim Intro sind. Das kann ich dir versprechen.
Das kann ich dir auch versprechen, denn wir haben keinen Cold Open.
Ha, was ist denn da los?
Ich glaube, das hatten wir zuletzt. Also ich kann mich an zwei Folgen erinnern, wo es passiert ist.
Ja.
Aber ihr müsst da vielleicht mich auch mal nochmal verbessern auf den Social-Media-Plattformen, wo ihr uns jetzt Feedback geben könnt. Cupid Aaron's Arrow und An Embarrassment of Duplos. Da weiß ich noch, dass wir es erwähnt hatten. Aber ansonsten, also es ist sehr, sehr selten, dass Star Trek keinen Cold Open hat.
Ja, was war es bei der, wie hieß denn die, war das Cupid Aaron Singsbums hier, die Folge mit, diese Märchenfolge da? Nee.
Nee,
das stimmt. Die hieß ganz anders.
Die hieß ganz, ganz anders.
Ja, aber
ich könnte jetzt noch ein bisschen googeln, dann finde ich auch, wie sie heißt, aber
Elysian Kingdom natürlich.
Noch ein bisschen.
Ich hatte.
Ach, die Elysian Kingdom, du ja. Warst bei Strange New Worlds. Ich dachte, du meintest jetzt die
von Sorry. Lower Decks. Ja, das war mein Kopf. Ich sollte mehr mitteilen, was in meinem Kopf abgeht. Ich habe gerade überlegt, wo mir das zuletzt begegnet ist, dass wir keinen Vorspann mehr haben, so allgemein, aber ich weiß es nicht mehr so genau.
Ich weiß es auch nicht mehr so richtig.
Ja.
Aber ihr werdet es wissen. Ich habe auch keine richtige Auflistung gefunden von Star Trek Folgen ohne Cold Open.
Und kann das KI nicht beantworten?
Nee, okay. Tatsächlich nicht.
Ja, das Netz müsste es ja wissen.
Ich habe diesmal auch überhaupt nicht mit KI gearbeitet. Das heißt, vielleicht, es war kurzzeitig mein Abo ausgelaufen. Von der KI.
Ach so, Heiliger, ja.
Ja.
Warte, keine Freunde mehr. Ja.
So, wir starten stattdessen mit dem Intro und danach mit einem Captain's Log. Stardate 58759,1. Das ist wieder kurz nach der letzten Folge. Es läuft. Bei Lower Decks läuft es einfach. Das ist super.
So. Und es fängt so an, wie so eine Folge eigentlich anfangen sollte, ne? Mit einem ordentlichen Captain's Log und auch das, was erzählt wird. Und sowieso diese ersten Minuten, ich finde, so fangen Star Trek Folgen eben an.
Und ich bin sofort in diesen ersten Minuten bei der Folgenvorbereitung, bei unserer Folgenvorbereitung in ein tierisches Kaninchenloch gefallen. Also, die Cerritos besucht Corazonia.
Ja.
Also erstmal, das ist nicht das Kaninchenloch. Corazon ist, glaube ich, das spanische Wort für Herz.
Ja.
Ich habe da irgendwann mal Spanisch gelernt.
Si. Wir waren sogar mal, waren wir nicht mal Corazon. Zusammen auf einem Spanisch mit einer spanischen Exkursion, sagt man da.
Wir zusammen?
Nein.
Nein.
Warte, ich habe da irgendwie das Gefühl. Glaube ich
nicht. Du bist 10 Jahre älter als ich ungefähr.
Das ist eine Lüge und aber wahrscheinlich waren wir nie im doch, hätte theoretisch jetzt sein können, oder? Weil ich meine, dass unser Spanischlehrer, der einzige,
der an der Schule. Als du in der Oberstufe warst, war ich in der 6.
Ja, du hast also da
habe ich gerade Englisch gelernt.
Haben wir eine Englisch-Exkursion zusammen gemacht?
Nein.
Nein, der Spanischlehrer, der hat das ja immer so stufenübergreifend gemacht. Also der hat so Exkursionen stufenübergreifend gemacht, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber du hast schon recht, das gab es ja auch wirklich nur an der Oberstufe, ne? Also zumindest bei uns. Ne?
Richtig.
Ja.
Ja, genau.
Ja, das gab es nur an der
Oberstufe.
Ja, deswegen kann es nicht sein, du hast recht.
Aber Corazon ist tatsächlich das Herz. Ich habe mich richtig erinnert. Und daran ist natürlich angelegt. Wir haben hier Corazonia als künstliche Megastruktur. Liegt auf einem maßgeschneiderten Sternsystem und die Alien-Spezies, die das Ding entworfen hat, ist längst ausgestorben.
Ich finde als großartiges Setting erstmal. Ich finde, es ist ein großartiges Setting. So.
Ja, genau. Also irgendwer hat das Ding entwickelt und ist dann ausgestorben. Oder wie wir erfahren später noch, was mit denen passiert ist, aber das ist ja was anderes. Und da leben jetzt die Corazonians. Mhm. Und die genießen perfektes Klima, Oberflächenbedingungen, weil sie Vexilon haben. Und das ist ein Umweltcomputer. Und das Schöne ist, Vexilon ist zwar ein Supercomputer, hat aber im Gegensatz zu anderen Supercomputern kein Interesse an Weltherrschaft. Und deswegen sind die Corazonians tief mit ihrem Hüter verbunden.
Ja. So.
Erstmal. Corazonia ist tatsächlich ja so ein Ring. Ne? Also es ist kein richtiges Planet, sondern eben so eine, kein richtiger Planet, sondern eine Megastruktur.
Ja.
Und es ist ein Ring, der einen Stern umkreist. Mhm. Sowas haben wir zuletzt wo gesehen, Sebastian?
Ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil es mir auch so wahnsinnig bekannt vorkommt. Also sowas ist uns vielleicht auch sogar ja auch schon mal in Star Trek begegnet, aber ich glaube, fehlt mir der Name der Science-Fiction-Serie, die auf Amazon Prime gestartet ist und dann die auf Amazon Prime zu Ende gegangen ist und irgendwo anders gestartet ist.
The Expanse?
The Expanse. Gab es nicht auch bei The Expanse so eine Struktur, die sich auch so gedreht hat und so ein großes Ding war?
Ich habe das immer noch nicht weitergeguckt, ehrlich gesagt. Also das muss ich noch tun irgendwann, aber ich habe es noch nicht gemacht. Ich habe aber durchaus eine Serie vor Augen, bei der wir das trotzdem schon gesehen haben.
Ja, ich auch, ja.
Du auch, ja. Mhm. Denn es ist eine Serie, die ein wunderschönes Wort im Titel trägt, nämlich das Wort Discovery. Und die Serie heißt Star Trek Discovery. Und es war die vierte Staffel, die wir bis jetzt als beide so, glaube ich, als beste Staffel von Star Trek Discovery gesehen haben.
Ja.
Und da gab es die beiden Folgen Rosetta und Coming Home, wo wir die Megastrukturen von Species 10C gesehen haben.
Denn stimmt.
10C benutzt tatsächlich solche Dyson Rings, so nennen wir das ja, ne, wenn so Ringe um eine Struktur sind, die nutzen die für die Ernte.
Mhm.
So. Und deswegen haben wir da zuletzt eben so Ringe rund um Sterne gesehen. Genau.
Aber das war jetzt nichts, was bewohnt war, ne?
Nee, genau. Ja. Das waren irgendwelche, ja, wie gesagt, die nutzen die für die Ernte.
Ja.
Also was ernten die nochmal? Die ernten irgendein Zeugs.
Weiß ich auch nicht mehr genau, ja.
Ja. Genau. Aber da haben wir zuletzt, glaube ich, diese Dyson Rings gesehen. Aber ich bin dann halt noch ein bisschen tiefer eingestiegen.
Ja.
Und da habe ich bemerkt, was diese Leute hier eigentlich mit uns vorhatten. Sebastian, kennst du Larry Niven?
Sag mir jetzt noch nichts. Woher könnte ich ihn kennen?
Larry Niven ist ein Science-Fiction-Autor des 20. Jahrhunderts. Und der hat eine eigene Welt geschaffen, sein Known Universe. Und da gibt es unter anderem die Ringworld.
Mhm.
Vielleicht sagt ihr das was.
Ja, das kommt mir bekannt vor, ja.
Ja, und da hat er ein paar Romane drüber geschrieben.
Ja.
Die Ringworld-Romane sind sehr, sehr bekannt geworden eigentlich. Larry Niven ist auch dann einer der meistgelesenen Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts gewesen. Und da gibt es eine sehr, sehr schöne Verbindung.
Mhm.
Innerhalb dieser Ringworld, dieses Ringworld-Universums oder Known Universe, wie er das nennt, gibt es auch die sogenannten Xinti. Die Katzenspezies.
Ach was, okay, das ist ja witzig.
Wie ist das jetzt zustande gekommen, dass dies aber auch eine Spezies im Star Trek-Universum ist? Larry Niven hat eine einzige Episode Star Trek geschrieben und die hieß The Slaver Weapon bei TAS.
Mhm.
Und das ist eine ganz eigene Geschichte, wie das zustande gekommen ist. denn TAS ist strukturiert worden, beziehungsweise auch erfunden worden im Endeffekt und wurde dann angeleitet, einerseits von Gene Roddenberry, aber auch von DC Fontana.
Ja.
Unserer absoluten Star Trek-Koryphäe, Grandmother of Star Trek, die sich leider aber DC nennen musste, damit niemand wusste, dass es eine Frau ist.
Ja.
DC Fontana. Und DC Fontana war Fan von Larry Niven und sie kannte ihn auch persönlich. Und DC Fontana hat ihn dann gefragt, hör mal, kannst du nicht mal eine Episode Star Trek für uns schreiben? Wir haben hier eine neue Serie, The Animated Series. Wir haben sogar die Originalsprecher, also die Originalschauspieler, die hier die Figuren sprechen. Das wird eine tolle Sache. Mach das doch mal für uns. Mhm. Und DC Fontana hatte sich sogar schon eine Geschichte dafür ausgesucht. Witzigerweise eine, die schon veröffentlicht war. Die hieß The Soft Weapon und spielte eben in Larry Nivens Known Universe, wo eben auch die Ringworlds sind.
Ja.
So. Also, DC Fontana hat eine Geschichte von Larry Niven gesehen, hat gesagt, oh, die möchte ich gerne für Star Trek haben. Und fragt dann Larry Niven, möchtest du nicht was für Star Trek schreiben? Und Larry Niven sagt, ja, möchte ich machen. Und ich mache jetzt erstmal zwei Handlungsvorschläge.
Mhm.
DC Fontana hat eben nicht sofort gesagt, dass sie The Soft Weapon haben will, sondern sie hat erstmal nur gesagt, schreib doch mal was für Star Trek. Also hat er zwei Handlungsvorschläge gemacht. Hat dann erstmal eine Star Trek-Episode vorgeschlagen, die sich um Quantenschwarze Löcher und eine Gruppe von hochentwickelten Aliens drehte.
Mhm.
Und er meinte dann, ja, animierte Serie, die können ja so echte Aliens nutzen, statt so Schauspieler in Gummikostümen. Das heißt, es können wirklich so hochentwickelte Aliens sein, die im Prinzip auch nicht mehr humanoid sind und sowas. Hatte eine tolle Idee gehabt. Ne?
Ja.
Und DC Fontana hat sich dieses Ding angeguckt und hat gesagt, Alter, was ist das denn? Das ist viel zu komplex. Das passt überhaupt nicht für das Publikum, was wir mit der Animated Series ansteuern möchten.
Mhm. So.
Larry Niven hat dann gesagt, ja gut, okay. Also später hat er auf jeden Fall gesagt, ja, ich muss zugeben, die Folge war wirklich zu komplex, also es wäre zu komplex geworden. Niven hat aber dieses Konzept von dieser Folge, das er da geschrieben hat, nachher nochmal verwendet und eine Kurzgeschichte darüber geschrieben. The Borderland of Soul heißt die.
Mhm.
Auf Soul, mhm. Also Soul-System.
Ja.
Also Borderland of Soul. Und diese Geschichte hat tatsächlich einen Hugo Award bekommen. Also das war ja keine schlechte Geschichte,
ja,
aber sie waren beide im Endeffekt der Meinung, die war zu komplex für die Animated Series.
Mhm.
Und dann hat Niven noch eine zweite Episode vorgeschlagen, die wurde aber relativ schnell von Gene Roddenberry auch für zu blutig eingestuft und deswegen wurde sie auch verstoßen.
Okay.
Und dann hat DC Fontana einen sehr, sehr guten Move gemacht. Sie hat nämlich Gene Roddenberry dazu gebracht, sie und Larry Niven zu sich einzuladen. Also saßen diese drei Koryphäen, DC Fontana, Gene Roddenberry und Larry Niven, mal einen Nachmittag zusammen.
Mhm.
Bei Gene Roddenberry, potenziell bei Kaffee und Kuchen, sag ich mal.
So. Ja.
Und DC Fontana hat Roddenberry vorher gesagt, er solle doch vorschlagen, The Soft Weapon zu einer Star Trek-Episode zu machen. Weil DC Fontana war ja einfach immer sehr schlau und wusste, dass sie in einer männerdominierten Welt als Frau solche Vorschläge gar nicht machen kann.
Das ist so
sie
krass.
Wusste in solchen Momenten, dass sie die Männer spielt,
ja,
ne, und wie sie die Männer spielen muss, um im Endeffekt das zu erreichen, was sie wollte. Das heißt, Gene Roddenberry tut so, als wäre es sein Vorschlag, das zu wollen, was DC Fontana eigentlich wollte, schlägt das Larry Niven vor und Larry Niven sagt, naja gut, wenn du mich danach fragst, funktioniert wohl. So, ne?
Okay.
Hat Niven tatsächlich das so ein bisschen adaptiert. Hat dann überlegt, also war ganz komisch, jetzt die Xinti in diese Episode aufzunehmen, weil die Xinti sind ja eigentlich, ne, die sollen bei mir noch eine größere Rolle spielen im Known Space Universum. Ne? Das ist auch tatsächlich, glaube ich, der Hauptgegner in diesem Known Space Universe, zumindest in vielen Romanen.
Okay.
Das heißt, er war das ein bisschen wenig überzeugt, ob er überhaupt die Xinti dem Star Trek-Universum schenken möchte, wie er das dann später ausgedrückt hat.
Kann ich gut verstehen.
Und ja, dann hat er gesagt, na gut, ich habe das dann gemacht, weil ich dachte, es wird schon Spaß machen, was andere mit dieser Spezies dann machen würden. Das heißt, aus The Soft Weapon, dieser Kurzgeschichte von Larry Niven, wurde die Star Trek Episode The Slaver Weapon. Und in dieser Slaver Weapon Episode war der erste Auftritt dieser Xinti, dieser Katzenspezies. So.
Witzig.
Larry Niven hat dann noch so ein paar Zugeständnisse bekommen. Er musste zum Beispiel in dieser Episode nicht alle Hauptfiguren der Serie einbeziehen. Er hat dann nachher gesagt, mir wurde die Erlaubnis erteilt, Kirk außen vor zu lassen. Warum er das wohl machen wollte, wer weiß es.
Hm.
Im Endeffekt gab es dann so ein paar Änderungen zur Kurzgeschichte, aber davon erzählen wir dann mal irgendwann an anderer Stelle, vielleicht wenn wir so eine TAS-Episode besprechen. Da wurden auf jeden Fall halt die Xinti in den Star Trek-Kanon gebracht.
Mhm.
So. Und ist dir jetzt was, um mal hier zurückzukommen?
Wir sind ja eigentlich
auf Vexilon eingefallen.
Wir sind ja jetzt eigentlich quasi genau bei diesem Ringworld gestartet. Ne? Das war jetzt ein ganz schöner Kreis, den du da gerade gedreht hast. So. Ja. In Bezug auf die Xinti tatsächlich.
Ja.
Gerade nicht. Ich glaube, du musst mir weiterhelfen.
Wir haben hier einen Xinti mit einer, wenn auch kleinen, Sprechrolle. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal in Lower Decks überhaupt einen Xinti mit Sprechrolle hatten. Auf jeden Fall spielt plötzlich hier in einer Folge, die auf einer Ringworld spielt,
stimmt, du hast
ein
recht.
Xinti ja, klar. Eine ja. Rolle, ja. Die tatsächlich auch noch Text hat.
Ja. Und glaube, er ist nicht draufgegangen, Langbäumler.
Genau, er ist ja. Nicht draufgegangen. Aber ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, dass hier irgendwer die Ringworld Larry Niven Xinti Geschichte irgendwo im Hintergrund hatte.
Ja.
Im Hinterkopf hatte und gesagt hat, ha, ich verstecke hier so ein bisschen so Deep Cuts auf Star Trek Geschichte irgendwie.
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Also jetzt, wo du all das erzählt hast, würde ich auch sagen, das kann eigentlich kein Zufall sein. Ja.
Ha, ich liebe das, wenn man, wenn man plötzlich irgendwelche Geschichten entdeckt und dann so ein bisschen weiter gucken kann und dann wirklich in die tiefsten Tiefen der Star Trek Geschichte reinstößt und dann ins Leben von DC Fontana und Gene Roddenberry, das dann doch irgendwie durch ganz viel Sekundärliteratur, durch ganz viel Kanon, durch ganz viel Fan-Zeugs und so sehr, sehr gut dokumentiert ist im Prinzip. Ja. Die wurden so oft interviewt, dass im Prinzip irgendwann mal alles über ihr Leben erzählt haben. Das ist wirklich, wirklich großartig.
Und das alles liefert, diese erste Folge, diese Folge eigentlich in den ersten Minuten, ne? Also das ist ja schon ja. Ganz schön verrückt und ziemlich cool, ja.
Genau, ja. So, dann kommen wir zurück zu Corazonia, zur Ringworld. Was glaubst du eigentlich, wie groß die ist?
Es gibt da bestimmt auch physikalische Gründe, wie groß sowas sein muss, damit man die Rotation am Ende ja nicht merkt auf dieser Oberfläche und damit die Oberfläche wirkt ja gerade, ne? Das heißt, ich würde schon vermuten, dass die sehr groß ist, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich dir so eine Größenangabe mitteilen kann. Also ich keine Ahnung.
Ich weiß das auch nicht. Ja. Ja. Ich finde nur, dass es so typisch ist, dass es völlig unklar ist, wie groß das ist.
Das stimmt. So. Ja, ich meine, völlig unklar ist es, finde ich nicht.
Probleme.
Also dadurch, dass die wirklich ja, die haben ja eine gerade, also ne, man sieht ja unten auf dem Planeten, dass es eine gerade Landschaft ist, so, und das heißt, die Krümmung von dem Ding muss also, oder das Ding muss so ein Ausmaß haben, dass die Krümmung keine Rolle spielt am Horizont. Also das muss ja dann schon quasi erdähnlich sein oder so.
Ja, aber du weißt halt nie so richtig, wie groß das Ding ist.
Nee, weiß nicht.
Und ich finde, das hast du in Star Trek öfter. Und wenn du dir mal überlegst, wie oft wir auf irgendwelchen Planeten landen und dann so einen Mini-Ausschnitt siehst,
ja.
Und du hast irgendwie das Gefühl, aber wie groß ist denn dieser Planet? Also gibt's da jetzt nur dieses, keine Ahnung, dieses Heiligtum, auf dem Kirk da gerade gelandet ist ja. Und irgendwie einen Herrscher provoziert, damit der, keine Ahnung, was macht? Gibt es jetzt nur das oder gibt es da irgendwie noch 20.000 Städte oder sowas? Also ich finde, das ist immer völlig unklar, wie groß diese Orte sind, die in Star Trek besucht werden.
Ja, stimmt schon. Ne? Und man macht sich ja meistens auch gar keine Gedanken mehr darüber. Ne? Also ich meine, wenn du drüber nachdenkst, was so alles, also wo du überall landen könntest auf dieser Erde, und die ist ja jetzt gar nicht mal der allergrößte Planet, den es so gibt, ne? Und wie groß dann irgendwie diese anderen Planeten sein müssen, dann ist es ja eigentlich ziemlich random. Ne? Dann kann es ja auch wirklich irgendwie ausgerechnet das Volk sein, was vielleicht abgeschieden von einer anderen Zivilisation lebt, wo Kirk dann halt irgendwie, weiß ich nicht, eine goldene Statue vom Thron klaut oder so.
Genau. Und dann nennen die aber halt immer nach dem Planeten, ne?
Ja, ja, genau.
Die Spezies heißen fast immer wieder Planet, auf dem sie leben.
Ja.
So. Und du weißt nie, Moment, vielleicht sind das ja ganz andere. Vielleicht gibt es ja unterschiedlich.
Ja.
Wobei manchmal gibt es auch unterschiedlich. Das wird dann teilweise festgestellt. Aber ja, irgendwie Größe von Planeten ist immer so ein Thema.
Unklar.
Gut, also Freeman und Ransom sind jetzt da mit dem Shuttle angekommen, werden von zwei Corazonians begrüßt, werden durch die Stadt geführt und die Corazonians informieren so über ein paar Probleme mit Vexilon. Weil Vexilons Hardware nutzt sich ab, seine Genauigkeit nimmt ab und das zeigt sich dann so ein bisschen im Alltag von denen. Also die haben relativ schnelle Wetteränderungen, die relativ unerklärbar sind auch. So ein Fluss hat seine Fließrichtung umgekehrt und einen Berg umspült. Die sind dann eigentlich noch relativ entspannt. Also
ja.
Das sind alles KünstlerInnen, die sagen halt, ja, wir können halt überhaupt nichts machen, weil wir haben keine Ahnung von Vexilon, wie das Ding funktioniert.
Ja.
Wir sind sehr, sehr dankbar, dass das Ding funktioniert, aber im Prinzip jetzt funktioniert es gerade nicht und wir wissen überhaupt nicht, was wir damit tun sollen. Und unsere Schaffenskraft leidet. So, also wir haben so ein paar Statuen, sehen wir da später, ne? Und ja, die sind offensichtlich können die sich nicht mal richtig konzentrieren, weil das sieht wirklich fürchterlich aus.
Fürchterlich sehen die aus, ja. Wie Ransom ja dann auch nochmal bestätigt.
Genau. So, Freeman möchte das Problem jetzt untersuchen. Erstmal, Vexilon, Planeten kontrollierender Computer, ne?
Ja, aber bestimmt 150 Mal so gehabt, oder? Ja.
Ja, also vor allen Dingen, Landru hatten wir, Val hatten wir, The Controller hatten wir, also Landru in Return of the Arkans, ne? Val in The Apple, Moment der Erkenntnis. Mhm. Spock's Brain, da hatten wir The Controller, dann hatten wir die Folge For the World is Hollow and I've Touched the Sky, da hatten wir The Oracle of the People, oder When the Bow Breaks, The Custodian. Also es gibt unterschiedliche, gerade in TOS, ne, ganz, ganz viele planetenkontrollierende Computer, so. Und ich habe das Gefühl, also wir werden ja in Lower Decks auf jeden Fall nochmal auf welche stoßen, weil wir haben die in Lower Decks ja alle an einem Ort eingekerkert und ich gehe fest davon aus, dass...
Jetzt kommt deine Theorie kommt hier wieder. Ja, meine Herren, du kannst aber auch nicht loslassen. Wann waren das? In Staffel 2?
Ich finde ja immer noch, wenn du die alle an einen Ort sperrst, so alle Supercomputer an einen Ort, nämlich ins Daystrom Institut, dann wird es nicht lang dauern, bis die irgendwie das Daystrom Institut übernehmen oder was auch immer. So, also da wird irgendwas passieren.
Das ist so lange her, das haben die vergessen.
Und ich fände es ja immer noch geil, wenn die mit diesen Supercomputern quasi die Lücke schließen würden zu Picard, dass diese Supercomputer diesen Angriff auf den Mars nachher
ja,
koordinieren, weil wir wissen ja immer noch nicht so richtig, wie das eigentlich passiert ist.
Nee, das stimmt allerdings, ja.
Naja. Okay. Freeman und Ransom treffen dann auf Vexilon. Mhm. Und Vexilon repliziert erstmal einen Eistee. Der Tee ist aber super heiß. Und Vexilon ist untröstlich.
Ja, Freeman ist super muss echt unangenehm.
Den Computer trösten.
Ja. So, ne? Also ein großes Ego hat er auf jeden Fall nicht. Also dafür, dass er ja offensichtlich erstaunliche Fähigkeiten hat, mal abgesehen davon, dass er halt scheiß Eistee macht. Genau, also großes Selbstbewusstsein scheint ihm das bisher nicht gebracht zu haben. Oder er ist einfach so verunsichert, dass seine Fähigkeiten schwinden.
Ich finde ja Vexilon wirklich, wirklich nett.
Ja.
Also er war mir grundsympathisch. So. Der entschuldigt sich ja für alles. Ne?
Ja.
So auch grundsätzlich für das Aufheben, was da um ihn gemacht wird. Und sagt so, ja, aber Captain Freeman, hast du nicht vielleicht auch noch was anderes zu tun? Weil jetzt musst du dich um mich kümmern. Ne? Das ist mir schon wieder unangenehm und sowas. Ne? Ich finde, die haben auch so alle so einen netten Umgang miteinander. Die Corazonians sitzen sich dann sofort neben ihn, streicheln so ein bisschen gegen dieses Display und sowas. Und Freeman auch so, naja, wir sind ja eh gerade hier und sowas.
Ja.
Ne? Richtig, richtig schöner Umgang. Also so ein Supercomputer habe ich noch nie gesehen.
Nee. Ja. Das ist wirklich Supercomputer Paradise, ne? Also finde ich auch, ich glaube, so nett waren sie noch nie.
Ja. So. Freeman möchte jetzt Vexilons Control Panel prüfen. Ransom sagt noch, also wir haben noch Ingenieure dafür. Aber Freeman sagt, ja, nee, ich habe ja in der Akademie mal einen Schein in archaischer Technologie gemacht. Das wird schon funktionieren.
Also das fand ich wirklich ein bemerkenswert schwachsinniges Argument. So, also was ich alles für Kurse in der Uni belegt habe und wie viel wenig Ahnung ich in diesen Dingen habe. Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich kann auch ein Buch schreiben, weil ich habe ja mal kreatives Schreiben gelernt. So, Leute, echt jetzt.
So. Vor allen Dingen, man muss ja noch berücksichtigen, Mariner hat im Room for Growth der Episode der letzten Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, die USS Cerritos wurde schon dreimal durch Dassay-Technologie überschrieben. Das ist die von diesem alten Archiv da.
Ne? Ja, genau.
Die falsche Technologie, die. Also schon dreimal. So richtig gut scheint das nicht zu funktionieren mit dieser, mit dem Schein in archaischer Technologie.
Offensichtlich.
Aber Freeman ist sich ihrer Sache sehr, sehr sicher und dann krempelt sie ihre Ärmel hoch.
Ne? Ja.
Das hat sie sich offensichtlich von ihrer Tochter abgeguckt. Ne? Mhm. Mariner trägt die Ärmel ja auch immer so.
Ja.
Ist damit allerdings auch schon mal in der Brick gelandet. Ne? Also das ist eigentlich verboten.
Ja, oder umgekehrt. Ne? Vielleicht hat Mariner es ja auch von Mama.
Ah, glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube eher, dass Freeman so ein bisschen auch ab und zu mal sein möchte wie ihre Tochter.
Mhm. Na, vielleicht.
So. Freeman sagt dann zu Wechseler, naja, wir sind ja eh gerade hier und wir mussten dieses Leistungsrelay, das die Sternflotte beim ersten Kontakt installiert hatte, das mussten wir nachrüsten. Das ist ja wieder Second Contact, ne, und so.
Ja.
Und weil wir das sowieso machen mussten, sind wir eh hier. Ne? Und wer macht das jetzt auf seiner ersten eigenen Mission als Commander?
Aufregend!
Ja. Es ist Bäumler. So. Ja. Bäumler ist krass nervös, ne?
Mhm.
Hält ein selbstvertrauensstärkendes Ritual ab, wie Tillin so schön sagt.
Ja. Ja, also er sagt, er murmelt eigentlich nur so Sachen vor sich hin, die ihm offensichtlich, also er verspricht sich davon, dass er dann ein bisschen Mut fasst.
Du schaffst das, ja. Du schaffst das. Ich finde, Tillin ist so eine Bereicherung.
Ja.
In dieser Folge habe ich zum ersten Mal richtig gemerkt, also so Vulkanier auf die Spitze getrieben, so drehe vulkanisch bitte auf 100 so,
ja.
Und dann hast du Tillin. Es ist großartig, gefällt mir richtig, richtig gut.
Ja, und dann merkst du halt auch, dass Vulkanier einfach auch Comedy-Potenzial haben. Ne? Also wenn du die ordentlich einsetzt, dann, ich meine, klar, das haben sie auch vorher schon immer mal wieder, ne? Also auch Spock war ja schon mal witzig oder so, aber ich finde sie ja auch, dass in dieser Folge hat sie wirklich wahnsinnig gut funktioniert.
Extrem gut. So, Bäumler redet sich raus, indem er sagt, so, ja, ich wollte hier nur mal einen Kommunikationstest machen, ne, und kriegt dann auch so ein sofortiges Rückkopplungsfeedback, ne,
ja.
Weil er zu nah an ihrem Kommunikator war, ne, mit seiner Kommunikationsprobe.
Ja.
Auch sehr, sehr schön. Und er informiert dann sein Team über ihre Aufgaben. Alle sollen vor allen Dingen vorsichtig sein. So.
Mhm.
Die sind mit dem Shuttle Kings Canyon gelandet. Kings Canyon ist wieder so ein Nationalpark in Kalifornien. Habe ich mir ein paar Bilder von angeguckt. Richtig, richtig gut. Der liegt direkt neben diesem Sequoia-Nationalpark, dem berühmten.
Ja.
Und heißt ein anderes Shuttle, heißt ja auch Sequoia. Im Kings Canyon gibt es so richtig tiefe Schluchten und so riesige Sequoia-Bäume und hohe Berge. Super Ort zum Wandern. Hätte ich schon wieder Bock irgendwie. Hätte ich richtig Bock, schon wieder zu wandern.
Ja, aber du hast ja gesehen, was beim letzten Mal passiert ist, als du hier einfach so gnadenlos Freizeit gemacht hast. Jetzt sitzt du hier knöcheltief in einem Morast.
Ärgerlich. Ja, ich sollte das nie mehr machen mit dieser Freizeit.
Auf gar keinen Fall.
Bäumler sagt dann erstmal, warum sollen wir vorsichtig sein? Zwei Gründe. Erstens, Fähnriche unter kürzlich beförderten Kommandanten sind gefährdeter, wie Tillin sagt. Ne?
Immer einen hilfreichen Spruch am Start, ja.
Dazu, Wesley Crushers gesamtes Team in Penpals starb ja während seiner ersten Amtszeit, während seines ersten quasi Kommandos.
Ja.
Und er ist noch nicht mal befördert worden dafür. Ne? Mhm. Also kann man sich mal gut dran erinnern. Und zweitens, die ganze Aufgabe ist halt, als würde man in einem eine Gebäude große Bombe entschärfen. So.
Mhm.
Ja. Ist eine relativ schwierige Aufgabe. Bäumler sagt dann vorher nochmal, ja, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mich oder den provisorischen Lieutenant Junior Grade Tillin zu kontaktieren, die vor Ort ist, falls irgendwas Wissenschaftliches passiert. Und Tillin sagt nur, alles, was jemals passiert ist, ist wissenschaftlich. Also Bäumler hat jetzt Angst vor dieser Aufgabe, das merkt man ganz klar. Ne?
Klar.
Und Tillin ist an der Stelle jetzt auch tatsächlich noch keine wirkliche Hilfe, weil Tillin im Prinzip die Sachen ganz realistisch einfach nur einschätzt und Realismus ist gerade nicht das, was Bäumler braucht.
Nee, Optimismus wäre vielleicht irgendwie ganz praktisch, aber das überschneidet sich ja nicht zwangsläufig.
Das kann Tillin leider gerade an dieser Stelle nicht. So. Mariner, Tandy und Rutherford sind auf der Cerritos unterwegs. Die überlegen noch, ob das Offiziersdasein jetzt irgendwie anders ist als das Ensign-Dasein.
Mhm.
Und ja, irgendwie gerade so nicht so richtig. Aber Tandy hat einen Ansatz. Sie dürfen jetzt nämlich in den Anomalie-Lagerraum. Und da durften sie vorher nicht rein.
Mhm.
So. Also wir haben wieder einen Lagerraum, in dem wir ganz viele Verweise sehen können. Was ist dir aufgefallen?
Natürlich irgendwie das Spiel, was dann hinterher noch eine Rolle spielen wird, ne, hier ist das Anna Moraine Tralala Spiel, ne? Das habe ich auch
Chula-Spiel.
Dankeschön, das habe ich auch dann aber auch durch, weil sie es ja erklären, habe ich das verstanden und wiedererkannt natürlich. Dann wird es schon schwierig, weil zum Beispiel diese Box mit dem Gesicht drauf, die ja auch nachher noch eine Rolle spielt, da wusste ich jetzt nicht genau, wo sie herkommt. Kommt die aus TOS?
Die kommt aus, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Die kommt aus TNG.
Ah, okay.
Das ist eine betasoidische Geschenkbox
aus
der Folge Haven.
Ja, hat wahrscheinlich irgendwie was mit Troy zu tun, ne? Also Roxana. Ja, Loxana.
Ja, also die Haven-Folge, die Frau seiner Träume heißt die auf Deutsch. Ist da Loxana dabei? Ich glaube nicht.
Roxanne.
Doch, ist sie. Genau. Und aber tatsächlich, also diese Box sieht auch relativ genauso aus. Ich werde dir gerade mal kurz ein Bild kopieren, rüber schicken,
ja,
damit du dich auch nochmal daran erinnerst. So. Ich kann mich nicht mehr so gut an die Folge erinnern, aber ich erinnere mich noch an diese Box.
Ah ja, ja. Es sieht wirklich strange aus. Wer hat diese Box denn gespielt? Ist das übermittelt?
Natürlich ist das übermittelt. Ja. Das müssen wir nur noch mal rausbekommen.
Das ist doch die Premium-Rolle, oder? So, hey, ich darf einmal bei Star Trek mitspielen. Ich spiele eine Kiste und das, was ich machen darf, ist in einem Silberüberzug. In einem Silberüberzug.
Ich kann dir noch was Schönes sagen,
ja, wie bitte?
Das gespielt hat.
Ja?
Armin Schimmermann hat das gespielt.
Nein! Jetzt, wo du sagst. Ja. Das ist ja, ne? Geil, ja.
Man sieht's.
Wenn man's weiß, dann sieht man's, ja.
Ja. Ja,
super. Das ist ja geil.
Ja, guck mal, haben wir während der Folge jetzt noch was sehr, sehr Schönes rausgefunden.
Ja,
also Armin Schimmermann spielt die Betazoid Giftbox. So.
Geil.
Also für alle, die gerade mit dem Namen nichts anfangen können, ich vergesse auch mal wieder Namen. Armin Schimmermann ist der Darsteller von Quark in DS9.
Ja. So.
Genau. Hat mir jetzt gut gefallen.
Mega, mir auch.
Ich habe übrigens auch gar nicht nachgeguckt, wer das hier in Lower Decks spricht tatsächlich. Auch das werde ich jetzt mal parallel machen, weil es kann natürlich auch sein, dass Armin Schimmermann diese Rolle wieder übernommen hat und ich habe es einfach nicht gesehen.
Genau,
und weil, ich habe es nicht gemerkt. Muss jetzt auch dazu immer sagen,
ja.
Ich versuche natürlich so ein bisschen aus der Sekundärliteratur rauszubleiben,
ja.
Weil sie spoilern könnte.
Ja, klar.
Ne, wir haben noch nicht so richtig viel, wir haben halt nicht weitergeguckt.
Ja.
Es gibt so ein paar Folgen.
Sind jetzt alle draußen eigentlich? Ich weiß es gar nicht.
Nee,
ja.
Nicht.
Aber wir sind
relativ weit drin. So, Betazoid Giftbox steht unter Characters with Unidentified Voice Actors.
Oh.
Leider nicht.
Okay.
Ja. So, okay, aber du hast immerhin diese beiden Sachen entdeckt, ne? Das war die Brettspiel und die Betazoid Giftbox. Okay,
ja.
Beides wird nachher explizit angesprochen.
Ja,
es wird noch eine weitere Sache explizit angesprochen. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass wir einen Schwenk über ein Bartlett gemacht haben.
Genau.
Was haben wir denn davor noch gesehen? Das war auch noch irgendwas, wo ich gedacht habe, ja.
Ein Ding führt nachher auch noch zu einem kleinen Gag.
Hilf mir nochmal. Krieg ich gar nicht mehr zusammen.
Das war die Katan-Sonde aus The Inner Light.
Ah, richtig, genau. Das wird ja auch erklärt. Ja, du hast recht. Ja.
Genau. Die sehen wir. Wir sehen auch noch so ein Ding, was irgendwie aussieht wie so eine vulkanische Lirpa, die wir aus Amok Time kennen.
Mhm.
Zumindest aber dann sehr, sehr groß. Wir sehen Nomad aus The Changeling. Das ist ja quasi auch wieder ein Supercomputer.
Mhm. Ja.
Genau. Ist doch ein Supercomputer, oder?
Ist es ein Super? Ich glaube schon, ja.
Ich bin gerade wieder unsicher. Ich werfe teilweise ein paar TOS-Folgen durcheinander, merke ich. Also, ja. Okay, finde ich jetzt. Ich glaube, es ist ein Supercomputer. Wir sehen noch so einen Transportkoffer, den kennen wir aus Is There in Truth No Beauty? Und in diesem Transportkoffer war in Is There in Truth No Beauty ein Medusan drin.
Ein Photonentorpedo.
Stimmt, Nomad war eine Bombe, richtig.
Ja.
Nomad war eine Bombe, ja.
Und das Objekt stellt sich als Nomad vor, ja. Das ist doch eine Folge, die in DS9 quasi nochmal nachgebaut worden ist. Mit Kira, meine ich, oder? Wo war das? War das bei DS9? Die dann auch irgendwie eine Bombe entschärft hat und versucht hat. Es ist ja im Prinzip so ein bisschen hier auch die Handlung von
Motion Picture.
Auch das. Und es ist so ein bisschen die Handlung von Odyssey hier 2001.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Ja. Ja, okay.
Gut. So viel dazu.
Wir sehen auch ein romulanisches Tarngerät aus The Enterprise Incident. Und einen Hut.
Ja.
Zitat: Der Hut der Billups in einen Kirchturm verwandelt.
Ja.
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ja, er sah ein bisschen aus wie eine Kirchturmspitze, dieser Hut.
Ja.
Und ich weiß aber nicht so richtig, ob wir den schon gesehen haben in der Where Pleasant Fountains Live-Folge.
Ja.
In der wir auch erfahren, dass Billups quasi von Hesperia stammt, also ein Planet, der von diesen Mittelaltermenschen da besiedelt wird.
Ja.
Aber haben wir diesen Hut gesehen? Ich glaube nicht.
Ich weiß es auch nicht. Nee, ich war so.
Oder es war vielleicht der Krönungshut oder sowas und er sollte ihm aufgesetzt werden, aber er hat es ja verweigert oder sowas. Weiß ich nicht. Wir sehen aber, wo wir gerade bei dieser Folge sind, bei Pleasant Fountains Lie,
ja,
wir sehen auch ein Frettchen.
Mhm.
Ein Haustierfrettchen und wie wir später erfahren, heißt dieses Haustierfrettchen Lancelot. So.
Was ja passt.
Passt natürlich sehr, sehr gut,
ja,
ja, zu Where Pleasant Fountains Lie, denn das ist Billups Haustier. Genau.
Mhm.
Lass uns nochmal kurz über diese Geschenkbox sprechen. Ja.
Ja.
Sie sagt, das ist eine Botschaft für Rutherford, ich möchte nicht in diesem Zimmer sein, ich möchte in deinem Viertel wohnen, in deinem Quartier wohnen.
Mhm. Warum kennen die sich?
Ja, also, Tandy sagt nachher, ja, die neigt dazu, Sätze aufzuschnappen, die sie zufällig mitbekommen hat und dann flucht diese Boxen so ein bisschen und dann sagen sie, ach so, war Tiana auch hier. Wer war das? Wer sagt den Satz, da ist eine Botschaft für Rutherford, ich möchte nicht in diesem Zimmer sein, ich möchte in deinem Quartier wohnen? War das von Tandy?
Hm, ist das
kriegen eine... wir doch noch die große Liebesgeschichte von Tandy und Rutherford.
Ja, mittlerweile glaube ich ja gar nicht mehr so dran, ne? Aber wir hatten sie ja, glaube ich, beide mal irgendwann gesehen, so, ne? Aber, Na, wer weiß, vielleicht kommt sie ja doch wieder um die Ecke. Ich meine, beim letzten Mal habe ich ja auch irgendwie gedacht, ne, also das war ja, die waren ja schon sich auch sehr nah dann irgendwie, ne, war auch bei dieser ganzen Beförderungsnummer und so, ne. Ja, wer weiß. Aber von wem soll er sonst kommen, ne? Also der Satz.
Ja, also ich habe mir zwei Sachen überlegt.
Ja.
Entweder es ist von Tandy,
ja,
und dann, ja, dann ist es vielleicht irgendwie der Beginn dieser endgültigen Liebesgeschichte. Oder es ist ein Verweis auf Haven, denke ich gerade.
Ach so, ja.
Und, nee, aber This is a Message sagt die Box da auch nicht irgendwie. Message. Oh, Face. I hold a message for Deanna Troi. Laxvana Troi and the Honorable Miller family will soon arrive. The momentous day is close at hand. Rejoice. Okay, es kann
die reimt,
ein Verweis, ja, auf Haven sein.
Es kann ein Verweis auf Haven reimt sein.
Ja, es kann ein Verweis auf Haven sein.
Mhm.
I hold a message for Deanna Troi. Also wenn wenn das Gesicht einfach I hold a message sagt, dann kann es natürlich wirklich auch Verweis auf. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Also es ist eine Botschaft für Rutherford. Ich möchte nicht in diesem Zimmer sein. Ich möchte in deinem Quartier wohnen. Naja, weiß ich nicht.
Hm.
Müssen wir mal ein bisschen noch beobachten, warum da plötzlich dieser Satz fällt.
Ja, absolut. Und es ist ja auch die Frage, ne, wo also diese Box, die übermittelt quasi Botschaften, ja?
Ja, genau.
Dazu ist sie da, das ist ihre Funktion.
Ne, es ist eine Giftbox, ne? Also da sind
Geschenke
da
sind
drin. So, ja, also in der Haven-Folge sind da so Hochzeitsgeschenke drin.
Ah, okay. Hm.
Juwelen.
Oh, ja. Na, es bleibt unklar. Wir werden es wahrscheinlich jetzt gerade nicht auflösen, ja.
Wir müssen die Folge halt nochmal gucken. Die ist auch relativ früh. Da spielt Tasha Yar nämlich mit.
Ah.
Aber sie sprechen ja noch kurz über das Chula-Spiel der Wadi.
Ne? Mhm.
Wir erinnern uns ja alle in diese Episode, ne?
Ja.
Move Along Home. Ich weiß, dass diese Episode tatsächlich sehr, sehr beliebt ist. Bei mir ist es nicht, ehrlich gesagt. Ich finde die DS9-Episode wirklich sehr, sehr nervig.
Ja, aber erstaunlicherweise ist es eine der Episoden, die mir sehr gut im Gedächtnis geblieben sind. Oder ich habe sie einfach häufig gesehen. Ich glaube, Sat.1 hat sie einfach sehr häufig gezeigt, gefühlt.
Ich glaube, Sat.1 hat auch ihr gesamtes Senderbild irgendwie anhand dieser Folge festgemacht. Ne?
Also mit den Ball.
Die Farben und sowas.
Ja.
Mariner beschreibt die Folge relativ perfekt. Also, das ist das mit den pastellfarbenen Dreiecken und dem kleinen Mädchen, das Himmel und Hölle macht und alle sagen LMLA, Lemon Meringue.
Ja, exakt.
Ich hab in Frankreich jetzt wieder einiges an Lemon Meringue gegessen.
Was ist das denn?
Also, es ist ja quasi Tarte auf Zitronen mit Baiserhaube. Also, Zitronentart, ne, mit so einem kleinen Baiserhaube.
Oh, das gibt
es in Frankreich in jeder guten Patisserie.
Ja.
Also, Leute, wenn ihr mal in Frankreich seid, holt euch das mal. Lemon Meringue.
Man muss es auch nicht 16 Mal sagen oder auf irgendwelche Sachen hüpfen.
Richtig, genau. Ihr könnt auch einfach sagen, Citron Meringue oder sowas. Oder ihr zeigt da drauf und sagt, ich möchte das haben und zwar viel. So, so hab ich's immer gemacht. Weil die Franzosen, Tarte aux Citronen, kriegen die auch so gut hin. Die ist so richtig geil, sauer, aber auch mit so viel Zucker, dass es dann halt auch gleichzeitig süß ist. Und dann diese Baiser-Haube, wo du so ein bisschen Mini-Crunch hast, aber auch in der Mitte noch so flauschig, fluffig. Ah, das ist so lecker.
Sollte die Werbung gehen. Und ich habe jetzt einen Süß-Jeeper, danke dafür. Aber es gibt nichts Süßes.
Ja. Genau, ich habe auch nichts mehr Süßes im Haus. Ich habe alles Süße verbannt nach meinem Frankreich-Aufenthalt. Ich muss dringend mal eine Süßpause einlegen.
Ja, vor allen Dingen sind 2 Wochen Halloween.
Oh Gott.
Ja.
So, sie werden, dann werden die unsere neu Junior Grade Lieutenants jetzt aber zum isolinearen Chipraum gerufen. So.
Mhm.
Das ist ein riesiger Raum, in dem ganz viele isolineare Chips sind.
Ja.
Fiese auch, ja. Und die sollen Mariner, Tandy und Rutherford jetzt scannen. Lieutenant Dirk sagt nämlich, sie sollen jetzt jeden Chip von Hand scannen, weil da irgendeine Ungenauigkeit drin ist. Rutherford sagt nochmal, ja, aber ist das jetzt wirklich notwendig? Warum lassen wir nicht irgendwie den Dings drüber laufen? Ne? Also die
KI.
Die KI oder quasi so die Fehlersuche. Und Dirk hat aber sagt so, ja, als ob ich da nicht dran gedacht hätte, der hat überhaupt keinen Bock zu diskutieren.
Mhm.
So, ne? Sagt dann nochmal, ja, übrigens, das wird sehr, sehr heiß, das wird hier auch ab und zu mal so ein komisches Gas eingeleitet zum Kühlen. Nehmt euch dann gerne diese Atemmaschinen hier.
Ja.
Außerdem ist Lancelot hier noch irgendwo drin, der ist offenbar jetzt gerade in den Serverraum gelaufen. So. Und tschüss. So. Und die so echt so, boah, geil, danke. So,
ne? Ja, what the fuck, was soll das alles hier, ja.
Genau. Mariner vergleicht die Arbeit dann mit ihrer Zeit als Fähnriche. Tandy vergleicht es mit alten Traditionen auf Orion-Piratenschiffen. Und Tandy und Rutherford glauben dann tatsächlich auch an Schikane.
Ja.
Aber Mariner glaubt nicht daran. Grund?
Also, ja.
Für Schikane sind die Offiziere nicht cool genug.
Ich finde, Mariner hat auf jeden Fall ein Argument, aber ich meine, ich verstehe auch die anderen beiden, weil es fühlt sich ja wirklich an. Ich meine, was soll das? Ja.
Wort.
Genau. Ja. Was soll das? Warum sollte man eine Milliarde Chips einzeln scannen müssen auf so einem blöden Schiff? So, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber das ist so eine typische Arbeit für den Neuen. Musstest du auch mal irgendwas, als der Neue irgendwas Bescheuertes machen?
Ja, bestimmt. Mir fällt jetzt gerade natürlich nichts ein, aber da bestimmt wurden irgendwelche dämlichen Sachen garantiert. Muss keiner mehr drüber nachdenken. Ich habe halt immer so EDV-Jobs gemacht, da waren alle Jobs irgendwie scheiße. Aber ich meine, sowas wie installiere auf 38 Rechnern die neue Outlook-Version fühlt sich schon sehr nach diesen isolinearen Chips an.
Also als Lehrer musst du auf jeden Fall sowas auch machen, ne? Wenn du im Referendariat bist oder wenn du gerade so deine volle Stelle hast oder sowas. In meinem ersten halben Jahr, ne? Ich bin eingestellt worden zum Halbjahr.
Ja.
Das heißt, alle richtigen Kurse waren schon weg. Und dann habe ich halt irgendwie meine Stunden gehabt und musste dann alles unterrichten. Also wirklich jeden Quatsch. Irgendein Kollege ist krank geworden, dann musste ich halt in der 8. Klasse Geschichte unterrichten. Wo wirklich, also die hatten keinen Bock, ich hatte keine Ahnung, habe mich dann vor jeder Stunde neu einlesen müssen. Oder das Schlimmste, was ich unterrichtet habe, war in der 9. Klasse Wirtschaftslehre.
Oh, geil.
Das war fürchterlich. Da musste ich mit dem, wie ist ein Supermarkt aufgebaut? Warum ist er so aufgebaut? Was hat das mit Marketing und Werbung zu tun? Boah, das war so langweilig.
Aber also ich finde es gerade ganz interessant. Also sowas habe ich in der Schule nicht gelernt.
Ja, dann bringe ich dir mal das Buch mit. Kannst du das durchlesen. Das
ja, mittlerweile habe ich schon Ideen, was. Aber ja, vielleicht steht ja mehr drin außer dem Supermarkt.
Also das, ich habe ganz viele komische Jobs machen müssen so am Anfang. Ja.
Hm.
Deswegen, ich finde das ganz normal. Also ja. Die haben jetzt eine neue Stelle und dann müssen sie erstmal irgendwie dumme Jobs machen, so, damit sie auch nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt was Besseres sind.
Ja, es ist halt so die Frage, ob sie jetzt dumme Jobs machen. Also das heißt irgendwie Jobs, die gemacht werden müssen, was ja in deinem Fall irgendwie, ne? Also man kann Wirtschaftslehre mögen oder nicht, aber es muss ja gemacht werden. Oder ob es wirklich Schikane ist, ne? Also ob es wirklich bewusst jetzt irgendein Scheiß ist, der eigentlich völlig überflüssig ist, aber man lässt ja. Sie das jetzt mal machen.
Ja. Ja, stimmt schon. Genau. Also genau, das ist so irgendwie wie den Lehrling beim Elektromeister irgendwie zum Auto schicken, der soll mal das WLAN-Kabel holen gehen. So,
naja, genau.
Ja. Okay, wir gehen mal auf Corazon hier zurück. Freeman findet nichts Falsches an Vexilons Hardware, deswegen will sie sich jetzt die Software angucken und untersucht das Terminal. Und dabei erkennt sie dann, dass Vexilons Betriebssystem veraltet ist. Und Vexilon stimmt zu und sagt so, ja, das ist eine Phase der langen Einsamkeit. Es gab dieses Wochenende, an dem sich meine Designer zu fünfdimensionalen Energiewesen entwickelt haben und mich allein gelassen haben. Okay.
Ja, so. Dinge, die passieren.
Fünfdimensional.
Ja. Das ist
spannend. So.
Ja.
Möchte ich lieber nicht zu lange drüber nachdenken.
Fünfdimensionalität. Ja, nee.
So. Letztes Update vor 6 Millionen und 7 Jahren. Wie Wechseln sagt, ein gutes Jahr mit wirklich guter Ernte. ja, deswegen sagt Freeman jetzt, okay, dann fahren wir mal ein Update rüber. Ich weiß auch nicht überhaupt nicht, wo die das jetzt herzieht, dieses Update.
Genau, das war auch die Frage, die ich mir gestellt habe, weil wenn seine Schöpfer sich in fünfdimensionale Energiewesen verwandelt haben, ich meine, wer hat dann weiter programmiert, ne? Also wer hat dann noch Sicherheitspatches geschlossen oder was auch immer da jetzt irgendwie im Update drin ist?
Vielleicht gibt es für Supercomputer noch eine KI daneben, die quasi den Supercomputer weiterentwickelt, während der Supercomputer aber auf einem Status weiterläuft. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht.
Also wäre quasi auch also eine KI, die zugreifen kann auf die Erfahrungen dieses Supercomputers und quasi aus den Erfahrungswerten Verbesserungen programmiert.
Genau, aber du brauchst immer noch jemanden, ein Wesen, ein menschliches Wesen zum Beispiel, das diese Schnittstelle zwischen den Neuentwicklungen und dem alten System, das als einmal lauffähig ist und sich hoffentlich auch nicht zu einem zum Tyrann entwickelt, ne, so, dass da die Schnittstellen nochmal herstellen muss. Eigentlich ziemlich schlau.
Ziemlich schlau. Haben wir gerade das nicht so? Genau, haben wir gerade das Problem gelöst, der Supercomputer, die die Weltherrschaft übernehmen, da, wovor ja die ganzen KI-EntwicklerInnen Angst haben. Wir haben es gerade gelöst, oder? Also Star Trek hat es gelöst.
Wir haben es eigentlich gelöst.
Ja.
Wir haben es gelöst, nicht Star Trek. Wir haben es gelöst. Wir brauchen einen Computer, sagen wir mal wie ChatGPT oder sowas, der sich erstmal überhaupt nicht weiterentwickelt.
Genau, Version 4.0 fertig. Der Algorithmus
so geschrieben.
Ja.
Von Inc42.com. Es wurde von der Regierung von Telangana in Zusammenarbeit.
Okay.
Ich habe ein bisschen Angst.
Stopp.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Das ist ein ganz seltsamer Moment.
Oh Gott, habe ich einen Schreck bekommen.
Das ist ein ganz seltsamer Moment.
Okay, Moment, stopp. Wir müssen wieder in die Theorie, wir dürfen diese Theorie nicht wieder vergessen. Also, wir haben einen Supercomputer, eine Super-KI, die Algorithmen hat, die sich nicht weiterentwickeln dürfen.
Ja.
So. Und wir haben daneben eine KI, die diese Algorithmen auf Basis der Erfahrungen, die der erste Algorithmus macht, weiterentwickelt. Aber um das einzuspielen, muss es immer wieder von Programmierern überprüft werden und erst dann darf es überspielt werden und quasi aktualisiert werden. So, damit die eine KI wieder wirklich weiterkommt.
Finde ich ziemlich geschickt und ich bin jetzt ein bisschen beruhigt, dass dein Computer, deine KI da jetzt nicht nochmal eingegriffen hat, sonst hätte ich kurz das Gefühl gehabt, sie wollte nicht, dass diese Theorie geteilt wird.
Vor allen Dingen auch, was hat er denn da gerade erzählt?
Ich weiß auch nicht. Epsilon-Regierung von was auch immer. Epsilon was? Es ist ein bisschen spooky, auf jeden Fall.
Sehr, sehr spooky. Ich muss vielleicht auch
ausziehen.
Meinen Sprachassistenten hier verbannen. So. So, beim Versuch zu aktualisieren gibt es jetzt aber einen Fehler.
Ach.
Rexilon hängt sich auf.
Es sind übrigens die schlimmsten Fehler. Ich hasse Windows-Update-Fehler. Kennst du die? Wenn es so einen Windows-Update-Fehler gibt und dann plötzlich hängt dieses Update irgendwie fest und du kannst es nicht nochmal installieren, du kannst es aber auch nicht wegmachen und damit kommen keine neuen Updates rein und dein Computer sagt dann irgendwann, du hast 34 neue Updates, aber die können alle nicht installiert werden, weil dieses eine Update irgendwie fehlgeschlagen ist, aber du kriegst es weder deinstalliert noch wieder installiert.
Ich habe mir vor vielen Jahren mal ein Handy aus, keine Ahnung, von irgendeiner unbekannten Firma gekauft,
ja,
weil es einfach ganz gut getestet war von der Schnelligkeit her.
Ja.
Und dann wollte ich da irgendwie so ein Standardbetriebssystem drauf installieren. Ne? Das habe ich auch geschafft.
Ja.
Und dann wollte sich dieses Betriebssystem updaten. Und dabei ist genau das passiert. Und dabei habe ich dann, also das Update ist abgebrochen.
Ja.
Und danach konnte ich dieses Handy überhaupt nicht mehr benutzen. Ich habe es quasi, so sagt man das, das habe ich damals gelernt,
ja.
Ich habe es gebrickt.
Ja, das heißt so viel wie...
Ich habe es zu einem Ziegelstein gemacht.
Das ist geil. So.
Das Handy konnte nichts mehr. Es war einfach nur noch ein Stück Technik, das sich nicht mehr anschalten lassen konnte. Das konnte nichts mehr. Also, weil dieses Update mittendrin abgebrochen ist.
Und da gab es auch nicht irgendwie so einen, weiß ich nicht, Boot-Modus, wenn du 37 mal irgendwas drückst und dann kommst du in irgendeine, was auch immer, und dann kannst du von
da aus
nochmal.
Boot-Debug-Modus,
ja.
Da habe ich das ja überhaupt erst ab, da bin ich überhaupt erst reingekommen, um dieses Update zu machen.
Und ja, okay.
Weil das dann nicht mehr funktioniert hat, war das einfach ein
Ziegelstein.
Noch ein Ziegelstein.
Gebrickt. Finde ich geil. Okay, cool.
Also dementsprechend, ja, ich kenne das. Also ich kenne das nicht bei Windows. Da ist es mir noch nicht passiert, ehrlich gesagt. Oder wahrscheinlich vielleicht bei XP damals oder sowas.
Aber da hat man ja eh neu installiert. Aber, was hat man gemacht? Bei XP hat man jedes halbe Jahr neu installiert, damit es das System sauber lief. Es ist so, dann hat
ja,
man...
Oder ja, oder ein, zwei Monate oder so.
Genau. Das ist schon ein Fortschritt, oder? Also, dass wir bei Windows jetzt in einem Status angekommen sind, wo ich mein Betriebssystem seit, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so nicht mehr neu installiert habe, das ist doch schon, das ist
toll.
Ist toll, ja.
Toll, da ist einiges passiert.
Da ist einiges
Vielen
passiert
Dank,
seit XP.
Herr Gates.
Ist auch ja noch gar nicht so lange her.
So, genau. Okay, Wechseln hat sich jetzt aufgehangen. Wolken gefrieren und fallen herunter. Menschen suchen Schutz vor diesen Wolken. Ne?
So. Mhm.
Sehen auch die schöne Szene, dass in den Malkurs eine Wolke mitten reinfällt und eine Malerin fängt danach sofort wieder an zu malen. Weil sie fühlt sich, glaube ich, inspiriert davon, ja, dass
endlich,
die Wolke runtergefallen ist.
Ja.
So. Ja, genau. Ja, und
ist
das Wetter wechselt dann zu einem...
Ist es eigentlich ein Bild, irgendwie ein Bild, ein IT? Also wenn so eine Cloud abstürzt oder was nicht?
Ah, stimmt, schön. Die Cloud ist abgestürzt. Ja, ja. Hab ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, es ist ein Bild. Auf jeden Fall. Das Wetter wechselt zu einem Schneesturm.
Ja.
Bäumler kriegt das jetzt auch alles mit. Der gibt dann Anweisungen an seine Crew, aber er wird nervös und weil ja immer dieses Wetter schlechter wird und er sagt immer so, ja, so seid sehr, sehr vorsichtig. Ich zeige euch mal, wie man das macht. So.
Mhm.
Und dann bringt er einen dieser Zylinder, die sie da entfernen müssen, bringt er irgendwie zum Shuttle und dann macht er sofort das mit dem Nächsten und sowas. Ne? Und er zeigt es wiederholt und die Ensigns sagen so, ja, sollen wir jetzt mal helfen? Nee, ich zeige euch das nochmal.
So, ne? Weil Zylinder hat da, glaube ich, auch irgendwann auch gedroppt, das hast du eben erzählt, ne? Dass du auf den ersten Missionen halt einfach relativ viele, statistisch gesehen, Todesfälle gibt, ne?
Genau, und dieses Ding quasi zu einer gebäudegroßen Bombe werden kann.
Ja.
Bäumler nennt seinen blauen Ensign da Big Merp.
Mhm.
Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil es gab eine Folge, Ix Cretus, ne, auch
ja,
diese Bäumler-Folge, ich glaube, zweite Staffel, da zeigt so eine Anzeigetafel ein anderes Mitglied derselben Art und das heißt ebenfalls Merp. Ich frage mich, ob die Spezies Merp heißt. Oder alle Mitglieder der Spezies den Namen Merp tragen.
Was ich gesellschaftlich auch auf jeden Fall weit vorne finden würde, ne? So von wegen Gleichberechtigung, ne? Wir sind alle gleich.
Du bist Big Merp, du bist Little Merp, du bist Blue Merp. So.
Ja. Also ein bisschen strange, aber.
Oder Merp ist wie Müller oder sowas, ne? Und dann ist es einfach der typische Name für diese Spezies.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Wir kennen ihn nicht. Wieder so ein Merp.
Aber Bäumler ist der schlimmste Chef der Welt. Ne? Also der vertraut seinen Ensigns gar nicht und macht dann alles selbst. Und dabei kumpelt er dann noch die ganze Zeit rum. Das hasse ich ja so sehr. Also beides. Ne? Ich will von einem Vorgesetzten nicht angekumpelt werden. Und ich will auch, dass ich meine Arbeit machen kann, ohne dass irgendwer die ganze Zeit sagt, wie genau ich es machen soll. So.
Dann wärst du auf jeden Fall, bei Erstrem wärst du nicht gut aufgehoben in der Medienwelt, weil da sind wir ja alle total dicke Freunde, so, ne? Also egal in welcher Hierarchiestufe, also fast egal. Und das andere, da muss ich Bäumler mal kurz ein bisschen in Schutz nehmen, weil der hat einfach wirklich Angst davor, dass seinen Ensigns was passiert, beziehungsweise dass er dann daran schuld ist, so, ne? Also das ist, glaube ich, einfach so dem Zustand geschuldet, dass er es einfach noch nie gemacht hat und es gerade nicht gebacken bekommt, ja, mit dieser Verantwortung klarzukommen.
Also braucht er ja gleich Till-Lynn, aber Stand jetzt ist er dann noch der schlechteste Chef der Welt. Woher das kommt, ist mir erstmal völlig egal. Er reflektiert es nicht und er behält sein Verhalten da.
Ja.
Ja, und vielleicht ist es auch nur in der Kombination, dieses angekumpelt werden, aber im Endeffekt kein Vertrauen geschenkt bekommen, was mich so tierisch triggert. So.
Ja, sympathisch ist es nicht. Mich
nicht an.
Ja, sympathisch ist auf jeden Fall nicht, ja.
Marin, Attendee und Rutherford sind mittlerweile mit der Chip-Prüfung durch. Rutherford scannt den letzten Chip, aber auch der ist okay, wie alle Chips vorher. Und dann kommt Lieutenant Dirk dazu und sagt, okay, habt ihr denn auch die zweite Reihe geprüft? Und dann drückt er so einen Knopf und eine zweite Reihe Chips kommt zum Vorschein.
Geil, genauso viele, ja.
Genau, und jetzt sind unsere Ensigns richtig angepisst. Und jetzt glauben auch alle an Schikane und Mariner hat auch einen Plan. Also verlassen sie den Chipraum. Mhm. Dirk ist da übrigens schon länger weg, weil er Lancelot hinterherläuft, der sich auch im Chipraum aufgehalten hatte. Das wurde ja auch vorher gesagt. So, genau. Aber er ist dann rausgelaufen und dann ist Dirk hinterher.
Ja.
Kann ich gut verstehen, dass die dann irgendwann jetzt keinen Bock mehr hatten und jetzt wirklich auch Lust hatten, sich aufzulehnen. So.
Ja. Ja, klar, also ne, das riecht halt schon danach, dass es einfach Bullshit ist, was da passiert. Ja.
Genau. So, auf Corazonia wechselt das Wetter jetzt ständig. So. Freeman liest in Wechselons Handbuch und holt dann auch Billups zur Hilfe, also zoomt den mal runter quasi. Ne?
Es ist auf jeden Fall geil, was ne, also wir denken drüber nach, irgendwie, ob es okay ist, ob wir nach 18 Uhr noch erreichbar sind für E-Mails oder sowas oder das Telefon dann ausstellen. Sie sagt halt einfach nur, Billups, komm runter, und in dem Moment materialisiert er sich ja schon, ne? Also Gott sei Dank hat er nicht gerade in der Badewanne gesessen oder gefrühstückt oder weiß ich nicht, ist nicht auf dem Klo gewesen oder so, ja.
Ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Billups sich einfach bereit gehalten hat, weil das war halt eine Ingenieurstätigkeit, oder? Also der war einfach, oder?
Meinst du? Ja, vielleicht.
Auf jeden Fall war er traurig, weil halt Lancelot weggelaufen ist, als er den Kratzbaum sauber gemacht hat. Ne? So. und in dem Moment, wo er aber die Technologie sieht, wird er sofort wieder glücklich.
Ja.
So, ne? Und macht ein Gag. Ne? Ist das ein Unitronic? So?
Mhm.
Das ist echt auch wieder so ein richtiger Star Trek Gag. Also, wir kennen aus The Ultimate Computer mit M5 und sowas, ne,
ja,
kennen wir Duotronic und Multitronic Systeme. Die wurden von Richard Daystrom entworfen.
Mhm.
So. Und darauf beruht der Gag, dass das ein Unitronic ist, weil das wäre quasi vor Daystrom.
Ein so. Duotronic, okay. Und da, ja, verstanden.
Genau, der hat Duotronic und Multitronic Systeme entworfen und dann wäre der Gag halt, oh, ist das ein Unitronic? Der Gag ist dann quasi ein Star Trek interner Gag, dass das Ding sehr, sehr alt ist.
Sehr alt, ja, ja.
Und wir wissen natürlich noch nicht mal, ob es irgendwann Unitronic-Systeme überhaupt gab, ne? Weil es kann ja auch wirklich nur ein Scherz gewesen sein. Billups sagt auf jeden Fall, ja, in Engineering wäre das hier ein richtiger Brüller gewesen.
Okay, maybe. Maybe not.
Maybe. Maybe. Dann erinnert sich Freeman an was, nämlich an den Safe-Mode von alten Computern. So.
Ne? Mhm.
Und sie sagt so, ja, da muss man hier doch nur debuggen. Und dann legt sie sich kurz unter dieses Feld. Ne? Und beim Versuch, diesen Safe-Mode zu aktivieren, rebootet sie versehentlich das ganze System.
Ups.
Also sie macht es nicht wie ich. Sie brickt das Ding nicht.
Ne? Ja.
Aber Corazonia beginnt sich halt zu transformieren, weil wir haben Reboot und wir haben quasi damit eine neue Genesis. So.
Mhm.
Vexilon sagt dann auch, ich werde jetzt die Genesis-Installation auf die Standardeinstellung zurücksetzen.
Ja, es ist ein bisschen so, wie wenn du dein Handy quasi zurücksetzt, ne? Einmal alles löschst und dann wieder von vorne anfängst und dann sagst wieder Hallo.
Ja, genau, aber dann, also wenn dein Handy schon 5 Evolutionsstufen durchlaufen hätte und mittlerweile kleine Wesen auf deinem Handy leben und du das dann machst.
Genau,
ja. Ungefähr.
Das passiert bei mir selten.
als Theologe habe ich mich natürlich wieder gefreut, dass hier wieder das Wort Genesis dafür benutzt worden ist, aber im Endeffekt war es halt wieder nur ein Verweis auf das Genesis-Device aus Star Trek 2 und 3. Mhm. Ist da ja auch so eine Terraforming-Waffe von Karen Marcus erfunden.
Ja.
Und das Ziel war da auch aus toten Planeten, also nicht aus Megastrukturen, aber aus toten Planeten, lebensfreundliche Orte zu machen. Und es kann auch zerstören, da es existierendes Leben eben überschreibt. Und genau so ist hier auch der Plan von Vexilon. Ne? Ja. Also der unabsichtliche Plan. Wir werden existierendes Leben hier überschreiben. Mächtiges Zeug also.
Ja.
Aber damit ist eben das existierende Leben auch erstmal weg.
So.
Ja. Das heißt, wir haben jetzt eine Apokalypse, die ja ausgebrochen ist.
Na, so Gott sei Dank, endlich. Es geht ums Ende der Welt. Es geht nochmal um was hier.
Ja. Und Bäumler tauscht in dieser Apokalypse panisch die Zylinder aus. Seine Ensigns dürfen gar nichts machen. Dann ruft ihn Freeman und sagt, so bitte sofort zurück. Wir brauchen nämlich einen Neustart und dafür muss die Primärenergie wieder auf deine Station umgeleitet werden. Und schnell, bevor die Discworld wieder in ihren Naturzustand übergeht. Habe ich ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, weil die ja einfach, also sie wollen doch die Primärenergie auf der Station auch mit den neuen Dingern wiederherstellen. Warum muss er jetzt die alten wieder reinpacken?
Weiß ich auch nicht. Das hat offensichtlich irgendwas mit dem Originalzustand zu tun. Also ich habe es irgendwie so verstanden, dass sie das jetzt quasi wieder in den Zustand bringen müssen, in dem sie es vorgefunden haben.
Ja, aber Originalzustand ist ja auch Quatsch, weil das Ding von der Föderation beim First Contact aufgesetzt worden ist.
Ja, stimmt, ja. Also zumindest, genau, zumindest dieser Energiebums da, ne?
Vielleicht muss man da nicht lange drüber nachdenken. Ich habe es auf jeden Fall nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall soll die das alles wieder rückgängig machen. Und sie müssen wirklich schnell machen, weil, wie Tillin bemerkt, ist draußen ein Berg erschienen und Tillin sagt so:
Oder ein Vulkan.
Or a Vulcan. Ah, es ist ein Vulkan.
Okay, cool. Ja.
Jo. Ja, also die besten One-Liner hat definitiv Tillin in dieser Folge.
Definitiv.
So, Mariner, Tandy und Rutherford planen jetzt einen Streich gegen Dirk.
Mhm.
Sie bauen in sein Quartier eine Falle mit der Katan-Sonde, dem Vali-Chula-Game und der Betasoid-Giftbox. Direktes Zitat: Deshalb fangen wir ihn im Vali-Spiel ein und lassen ihn dort eine Weile marinieren, während die Betasoid-Geschenkbox ihn die ganze Zeit anschreit. So.
Okay.
Relativ harte Falle, finde ich schon irgendwie.
Ja, definitiv. Also
vor allen Dingen, wenn sie die Katan-Sonne noch mit da reinbauen. Dann verlassen sie das Quartier und sie begegnen Dirk im Korridor, lügen darüber, dass sie die Chip-Prüfung schon abgeschlossen haben. Und Dirk sagt so, oh, extrem erleichtert. Also das ist ja wirklich so gefährlich, deswegen, boah, danke, dass ihr das gemacht habt. So, ne? Also er bietet quasi Kontext.
Ne? Ja, jetzt erst. Ne? So, jetzt erst.
Ups. So, ne? Und dann spricht er über seinen Zustand und seine traumatische Erfahrung mit dem Vadi-Spiel. Ne? Und dass er deswegen geradezu überhaupt nicht in der Lage ist, weil jetzt gerade halt dieses Chula-Game da in diesem Anomalieraum liegt und er das gesehen hat. Er behauptete auch, er sei als Kind einen Monat lang im Vadi-Spiel gefangen gewesen.
Mhm.
Und da hätte uns schon was auffallen können.
Mhm.
Wann sind wir auf die Wadi getroffen?
Keine Ahnung. Also, aber irgendwann auf DS9 halt, ne?
Mhm. DS9, relativ früh. Mhm. Erste oder zweite Staffel. Auf jeden Fall war es im Jahr 2369.
Ich glaube, es war in der ersten Staffel.
Besucht.
Ja.
Ja. Und das ist jetzt 12 Jahre her.
Okay, alles klar.
Wie alt ist Lieutenant Dirk, dass er als Kind einen Monat lang im Vadi-Spiel gefangen gewesen sein könnte?
Also er ist vermutlich älter als 22 oder 20 oder 18.
Ich glaube, er ist auch älter als 32, womit wir ganz klar ausschließen können, dass er als Kind tatsächlich in diesem Vadi-Spiel drin gehangen hat.
Ja.
So, ne? Wenn wir mal sagen, unter 20 ist man eventuell noch Kind.
Ich wollte gerade sagen, du hast eine,
was traumatisiert werden.
Du hast eine sehr breite Kindheitsdefinition, aber gut, bitte.
Ja, ja, aber selbst wenn wir diese breite Definition ansetzen, das kommt tatsächlich nicht hin.
Ja.
So. Haben die aber überhaupt nicht drüber nachgedacht, sondern sie machen dann irgendwie weiter. Mariner verwickelt ihnen ein Gespräch über Jazz, während die anderen schnell ihre Falle wieder wegräumen sollen und irgendwie das alles erledigen sollen.
Ja.
Also sie faucht die so ein bisschen an. Ja. Also alle haben jetzt eine ganz, ganz schlimme Aufgabe. Da kommen wir auch gleich zu. So. Erstmal auf Corazonia. Auf Corazonia. Das Wetter wird immer extremer.
Mhm.
Tillin interveniert jetzt und sagt, Bäumler, du musst deinem Team vertrauen. Der hadert, wie du es eben gesagt hast, ne, weil er seine Ensigns nicht in gefährliche Situationen schicken möchte, obwohl er letzte Woche ja selbst noch ein Ensign war.
Ja.
Ne, so, also er sagt so, in welche Berechtigung bin ich denn jetzt hier? Ich habe jetzt eine kurze Rolle und neue Rolle und jetzt muss ich die in den Tod schicken oder was?
Geht
nicht, ne? Und Tillin betont, pass mal auf, du wurdest völlig zu Recht befördert und musst jetzt Vertrauen schenken, so wie Ransom dir Vertrauen geschenkt hat.
Mhm. Und damit hast du ja einen Punkt.
Und da macht's Klick bei Bäumler.
Ja.
Ja, voll. Super gute Rede.
Ja.
Ne? Und es macht total Klick bei Bäumler und Bäumler macht das auch jetzt. Und er bekommt dann auch Hilfe von seinem Team, um das Problem zu beheben und die arbeiten wirklich sehr, sehr gut Hand in Hand.
So. Ja, und Tillin macht ja auch nochmal klar, dass sie es nicht schaffen werden, wenn sie jetzt nicht zusammenarbeiten. Und das war halt auch irgendwie dann vielleicht so der Aha-Moment dann irgendwie. Hey, zusammen kriegen wir das tatsächlich hin. Das macht durchaus Sinn, wenn man mit dem Team unterwegs ist, dann auch im Team zu arbeiten, selbst wenn man quasi verantwortlich ist für dieses Team.
Exakt. So. Jetzt sehen wir aber unsere Lieutenant Junior Grades auf dem Office Retos, wie sie versuchen, dieses Problem zu lösen. Tandy geht in den Chipraum und versucht, die Chips möglichst schnell alle durchzuscannen. Zwei gezückte T-88-Scanner in der Hand.
Ja, das hatte so Western-Vibes irgendwie, ne?
Genau. Sie zieht schneller als ihr Schatten. Rutherford baut in der Zeit die Falle ab, beziehungsweise will das tun, stattdessen landet er selbst drin. Also er ist ja schon beim Rausgehen aus dem Quartier fast darüber gestolpert und als er reingeht, stolpert er dann endgültig darüber. Ja, er ist also im Chula-Game und kämpft sich da dann möglichst schnell durch.
Inklusive Truhe übrigens.
Die Botschafter wieder. Ja, genau, die Truhe hat er an der Hand,
ja. Ne?
Die ihn so die ganze Zeit so ein bisschen anschreit, aber nicht so richtig laut, Gott sei Dank.
Mhm.
Wir sehen ja sogar den Wadi-Botschafter wieder, den wir aus DS9 noch kennen, bei dieser Zwischenstation, wo man irgendwas essen muss. Also er muss einfach dieselben Rätsel lösen, die Cisco, Kira, Bashir und Jazeera im Move Along Home gelöst haben.
Natürlich.
So.
Kennt er offensichtlich Ende, auch, ne? Also er läuft ja quasi im Schnelldurchlauf durch. Also
offensichtlich ist es mittlerweile bekannt,
ja.
Genau. Am Ende wird die Betasold-Geschenkbox dann noch von der Katan-Sonde zerstört, ne? Beziehungsweise getroffen.
Ja.
Und erlebt ein ganzes simuliertes Leben, ähnlich wie es Picard halt in The Inner Light gemacht hat.
Ja.
Ne? Oh gut, die Geschenkbox ist nicht bewusstlos, wie Picard in The Inner Light war.
Ja.
Aber sie erlebt auf jeden Fall das gesamte Leben und wacht dann wieder auf und sagt, was ist eben passiert? Ich vermisse meine Frau. Übrigens exakt der Satz, den Michael Sullivan in Two Weeks vor zwei Episoden gesagt hat.
Echt? So. Ah, witzig.
Ja, ich vermisse meine Frau. Aber es passt in beiden Kontexten tatsächlich.
Mhm. Ja, und also spätestens da stellt man halt fest, irgendwie, das ist ja auf mehreren Ebenen wirklich eine krasse Falle, wenn sie denn zugeschnappt wäre, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Also gerade mit dieser Katan-Sonde. Also bei allem anderen würde ich ja noch sagen, okay, dieses Chula-Game, mein Gott. So,
ja.
Aber die Katan-Sonde, wo du dann irgendwie ein ganzes Leben lang irgendwo festhängst, so, auch wenn die Zeit nicht wirklich vergeht, schwierig.
Schwierig, auf jeden Fall.
Ja, aber schwierige Aufgabe auch für Rutherford, schwierige Aufgabe für Tandy und eine schwierige Aufgabe für Mariner. Die versucht nämlich, ein Gespräch über Jazz zu überleben.
Mhm.
Verzweifelt. So.
Ja.
Und das habe ich wirklich sehr gefühlt.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich kann mir vorstellen. Ich habe es jetzt auch nicht so komplett verfolgen können. Also so deep bin ich jetzt irgendwie nicht drin. Und sie sprechen ja auch über eine sehr spezielle Art von Jazz.
Ja.
Ich weiß ja nicht, ob sie in Wirklichkeit gibt oder ob das irgendwas in der Zukunft ist. So.
Telleritischen Slop-Jazz gibt's glaube ich nicht.
Telleritisch. Okay, alles klar. Das habe ich nicht mehr im Schirm gehabt. Da würde ich das würde ich stützen, diese Theorie. Und ja. Aber ich finde, Mariner schlägt sich dann ganz gut irgendwie mit ihrem geheuchelten Interesse und man hat ja auch das Gefühl, dass sie damit punktet, wobei man hinterher ist man sich, ne, müssen wir das alles in Zweifel stellen, was hier passiert.
Definitiv. Dirk sagt, der telleritische Slop-Jazz-Musiker Fats Bezirtak habe Catracell White überdosiert. Also, wenn Fats Berserk kein Gemma da ist, wovon wir mal ausgehen können, ne?
Ja.
Dann ist es das erste Mal, dass wir im Kanon von einem Nicht-Gemma da hören, der Catracell White überhaupt konsumiert.
Aha, ja, klar, ja. Mhm.
Oder glaubst du, das ist ein Gemma da? Ein Gemma da Jazzmusiker.
Es wäre natürlich irgendwie sehr kreativ, ja, aber.
Der telleritischen Jazzspiel. Oh, ich würde die Gemma da irgendwie gerne mal wiedersehen.
Ich meine, die sind ja eigentlich nur erfunden worden oder gezüchtet worden, damit sie halt, also so eher so armeemäßig, ne, und auch dieses Tetracell White ist ja eigentlich nur genau aus dem Grund entwickelt worden. Das ist halt so die Frage, ob das wirklich dann irgendwann in Umlauf gekommen ist, ne?
Naja, gut, warum nicht? Ne?
Ja.
Also jede Droge kommt irgendwie in Umlauf, ne?
Ja, du hast schon recht, ja.
Ja, aber keine Ahnung, also solche Gegner, die vermisse ich irgendwie. Die Gründer, das war auch ein komischer Ausflug in Picard Staffel 3.
Ja.
Irgendwie. Ich muss ja gar nicht DS9 weitererzählt bekommen, aber die Welt von DS9, die wird mir ein bisschen zu wenig weitererzählt irgendwie.
Cardassiana.
Naja. Ja, genau, Cardassiana zum Beispiel.
Ja, da könnte, aber mit denen könnte man auf jeden Fall noch irgendwas machen. Da bin ich, das glaube ich auch, ja.
Ja, es wird wahrscheinlich auch irgendwann passieren. Am Ende klappt auf jeden Fall Mariners Plan, weil vor allen Dingen der Therapietermin von Dirk mit Miklimu nicht in Dirks Quartier, sondern in Miklimus Büro war. Stark.
So. Wie ihm so in letzter Sekunde einfällt, als sie schon vor dem Quartier quasi stehen, ne?
Genau.
Also vor seinem Quartier stehen. Auf der
anderen Seite rausfällt.
Ja.
So. Bäumlers Team, Rutherford fällt übrigens raus, nicht Bäumler.
Ja.
Bäumlers Team hingegen hat die Power Station wiederhergestellt. Sie arbeiten super zusammen. Freeman gibt dann weitere Anweisungen. Sie hackt die Megastruktur und Vexilon erwacht wieder. Er entschuldigt sich dann auch vielmals, ne, und will die Genesis dann schnell aufhalten. Ja, und dass er gerade wieder online ist und alles irgendwie stoppen möchte, überhitzt die Relay-Station. Und Bäumler schickt in einem heldenhaften Anfall sein Team mit Hilfe von Tillin weg und dann explodiert die Relay-Station und Bäumler wird tödlich verletzt.
Ups.
Die Sterblichkeitsrate der Lieutenant Junior Klasse im ersten Einsatz scheint korrekt zu sein. Kommentar von Tillin.
Ja. Oh, ja. Upsi.
Upsi. Ja. Wir verfolgen weiter Bäumler. Der findet sich dann plötzlich in einem mysteriösen Raum wieder. Im Hintergrund durch das Fenster sehen wir den Paramount. Also wir sehen den Berg.
Ja.
Irgendwer hat im Internet das Ding mit dem Paramount-Logo verglichen. Das fand ich ganz schön. Hat dich an der Raum an was erinnert?
Ich habe irgendwie das Gefühl, da sind wir irgendwie schon mal gewesen. Aber also konkret nicht. Irgendwas mit TNG?
Nee, ich habe ja Twin Peaks nicht durchgeguckt. Aber ich glaube, du hast es durchgeguckt, ne? Twin Peaks.
Nee, ich habe auch tatsächlich in der zweiten Staffel irgendwann die Energie verloren. Okay. Oder, ja, ich müsste auch nochmal anfangen. Also irgendwie, ich fand die erste Staffel irgendwie sehr faszinierend. In der zweiten Staffel nutze ich das so ein bisschen ab, finde ich. Ja, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen.
Es gibt in Twin Peaks wohl einen roten Raum, einen Red Room,
ja,
der ähnlich eingerichtet ist.
Mhm.
Ich schätze dann fast, dass er auch irgendwie so einen Übergang ins Jenseits-Charakter oder sowas hat, aber ich weiß halt, ich habe Twin Peaks, wie gesagt, nicht entsprechend lang gesehen,
ja,
um das einschätzen zu können. Auf jeden Fall guckt Bäumler eben durch das Fenster und da sieht er den schwarzen Berg. Shax hat in We'll Always Have Tom Paris als diesen schwarzen Berg als spirituelles Schlachtfeld beschrieben. Der hat ja quasi ein bisschen was erzählt, was passiert, als er gestorben ist.
Ne? Ja.
Und dann meinte er, ja, muss gegen drei gesichtslose Bestrebungen deines Vaters ankämpfen und der überlebende Vater füttert dich dann mit seinem eigenen Herzen.
Jörg.
Das beschreibt Shax in We'll Always Have Tom Paris. Das muss Bäumler alles nicht machen, aber auf jeden Fall gibt es den Black Mountain, also diesen schwarzen Berg.
Und Gewitter.
Und Gewitter. Mhm. Und den Koala.
Ja, der mehr spooky ist, als ich mir gewünscht habe.
Ja, genau. Also er sitzt in, nachdem Bäumler aufgestanden ist, plötzlich in dessen Sessel und spricht.
Mhm.
So. Was sagt er denn, Sebastian?
Ach, das weiß ich nicht mehr. Habe ich verdrängt.
Im Untertitel sieht man nur, er spricht Koala.
Mhm.
Spiel mal bitte Ton 1 ab, den ich dir geschickt habe.
Ach so, also er sagt tatsächlich nichts, was man verstehen kann, ja?
Ja, spiel mal Ton 1 ab.
Okay.
Das sagt er.
Das sagt er, okay.
Ja?
Ja. Das, kein Wunder, dass ich mir nicht behalten habe, ja?
Also, irgendwelche komischen, seltsamen Laute oder sowas, ne?
Okay, ich habe eine Vermutung.
Du kannst diesen Ton aber auch rückwärts abspielen.
Natürlich.
Ich habe das mal gemacht.
Natürlich. Also
ich habe diesen, hab diesen Ton einfach mal rückwärts in einem Tool quasi gespeichert.
Ja.
Und das habe ich dir auch geschickt. Spiel mal Ton 2 ab.
Wie man es mit jeder guten Metal-Platte auch machen sollte, ne?
Ja.
Ist das geil.
It's not your time, Bradwood Boimler.
Oh, mega gut. Mega gut. Crazy shit, ey. Also, ich meine, die müssen ja davon ausgehen, dass es Menschen gibt wie du, die das aufnehmen, rausschneiden, umdrehen und wieder abspielen. Ne? Also bei einer Platte war das ja noch irgendwie ein geringer Schmerz. Aber
einfacher. Du musst genau. Einfach in die andere Richtung den Haken da setzen.
Genau.
Also, dieses,
also weil es gab ja, ja Plattenspieler, bei denen ging das so, ne? Aber
genau, diesen Hebel da, ja. Hm?
Und aber das ist halt einfach mehr als Next Level. Aber krass.
It's not your time, Bradwood Boimler. Tja, so, also es ist nicht seine Zeit, denn Tiana holt Boimler wieder zurück ins Leben.
Aber das könnte natürlich, ne, also ich, hast du da mal noch weiter recherchiert? Das könnte natürlich wirklich eine Twin Peaks-Anspielung sein, ne, weil da gab es ja auch so Wesen, die komisches Zeug geredet haben. Und ich habe nie irgendwas umgedreht, aber vielleicht sind da ja auch ganz viele Sachen drin, die man umdrehen kann und dann gibt's ja Sinn.
Das ist für mich total schwierig, weil ich einerseits, wie gesagt, die Sekundärliteratur ein bisschen meiden wollte.
Ja.
Und bis auf so ein paar Anspielungen, die ich natürlich mir daraus erlesen habe. Aber ich wollte nicht zu tief einsteigen. Und zweitens habe ich halt Twin Peaks nicht gesehen. Also vielleicht schreibt ihr das mal in die Kommentarfunktion, die wir gerade so haben.
Ja.
Ob es dann irgendwie was Entsprechendes, eine Anspielung gab irgendwo. Ja.
Genau, also in Social Media oder vielleicht auch, wenn ihr das jetzt ein paar Tage später hört, gibt es ja unsere Homepage wieder. Ich bin da vorsichtig optimistisch.
Das wäre wirklich ein Traum, ja. Ja, Tiana holt Boimler wieder zurück. Der kriegt dann relativ viele Props, ne? Tillin erzählt, dass die Mission ein Erfolg war und die Discworld jetzt wieder 1000 Jahre hält. Und Ransom gratuliert ihm zum ersten Tod. Den ersten Tod vergisst man nie. Also Ransom impliziert, dass er auch eher gestorben ist irgendwann mal, ne? Ich glaube, das haben wir aber in Lower Decks noch nicht gesehen. Shax schon, aber Ransom glaube ich nicht.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ja, und dann fällt Boimler wieder zurück in den Tod. Und Tiana muss ihn wiederbeleben.
Ja. Geben Sie mir noch mal so und so viele Einheiten von dem Zeug, was ebenso gut gewirkt hat.
Genau.
Guter Profi, ja.
Würde ich auch so machen.
Ja.
So, und dann sind wir noch im Abschlussszene in der Messe. Die Crew reflektiert ihre Ereignisse. Sie versprechen immer das Beste in anderen zu sehen. Das nehmen sie sich jetzt mit als Learning quasi. Vor allen Dingen aus dieser Nummer mit Dirk. Aber sicherlich würde Boimler auch zustimmen. Deswegen ist hier noch nicht dabei. Außer wenn es um Jazz geht. Mariner ist wirklich keine Jazz-Person.
Also offensichtlich.
Was für mich nochmal ein bisschen sympathischer macht.
Verteilt Dirk immer noch irgendwelche Ratschläge per E-Mail oder Chat an sie weiter, ne?
Ja. So. Ja, aber wir zoomen kurz raus und sehen dann Ransom und Dirk an der Bar stehen und es stellt sich heraus, dass Dirk tatsächlich einen Streich gespielt hat und die Vardy-Game-Story völlig erfunden war. Und das hätte uns ja auffallen können, weil vor 12 Jahren war Dirk kein Kind.
So. Also sind es doch nur Arschlöcher, die irgendwelche Schikanen machen.
So, kann man nicht anders sagen. Thema Arschlöcher, die Schikanen machen. Sebastian, was sagst du denn jetzt zu dieser Folge?
Was? What the fuck?
Keine Ahnung, überhaupt nicht gepasst.
Ja. Ach, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich habe mich von Minute 1 wahnsinnig wohlgefühlt in dieser Folge, weil schon dieser Einstieg so schön TNG-ig gewesen ist und ich mochte diese Idee mit dieser Ringwelt und ich wollte auch da sein und es war alles so schön da und alle waren so nett und entspannt und grün und Künstler und
grün.
Also ich war nicht grün, es war grün auf dem Planeten. Ja. Und dann diese Idee mit dem Supercomputer. Also ich mochte die A-Handlung total gerne und da gab es auch echt eine ganze Menge witziger Momente. Jetzt die Bäumler-Story fand ich jetzt nicht so wahnsinnig überragend, aber da war Till Lynn halt irgendwie wirklich die Protagonistin am Ende so und die war für mich auch so eins der Highlights dieser Folge. Mhm. Ich mochte aber auch diese banale Update-Story. Und mir hat auch die B-Handlung gut gefallen. Und ich habe auch ein paar Mal wirklich gelacht. Also vor allen Dingen halt Rutherfords Hetze durch das Game und so. Also diese Anspielung und so, das fand ich schon ziemlich nice. Also alles in allem, nachdem ich irgendwie, vielleicht habe ich ja auch die letzte Folge in irgendeinem schlechten Zustand geguckt, ich weiß es nicht, aber nachdem ich letztes Mal echt ein bisschen anfing enttäuscht zu werden von der Staffel, habe ich mich jetzt wirklich sehr gut unterhalten gefühlt bei dieser Folge und hatte jetzt auch nicht so, na klar sind das alles irgendwie alte Topoi, I don't know. Also ich meine, es ist ja, ne, die erzählen ja keine total krass neuen Geschichten, aber ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl wie beim letzten Mal, ich habe das alles schon gesehen und es interessiert mich auch nicht so richtig, also, oder zumindest zum Teil interessiert es mich nicht so richtig. Ich fand das eine sehr gelungene Folge. Die ist jetzt vielleicht noch nicht auf dem totalen Feuerwerkniveau, wo wir vielleicht mal, weiß ich nicht, bei Ende Staffel 1 waren oder sowas oder dann auch immer mal wieder in der zweiten Staffel. Aber ich fand sie gut. Ich fand, ja, Punkt.
Das freut mich sehr, dass sie dir gut gefallen hat.
Werden wir irgendwann noch mal eine Folge gleich bewerten?
Nein, ich glaube ja, also ich möchte jetzt mal mich selber reflektieren, um dann zu sagen, dass ich vielleicht sogar mit dir jetzt übereinstimme, vielleicht aber auch nicht. Das ist, du hast gerade was davon gesagt, ja, vielleicht war ich als ich Folge 2 gesehen habe, war ich da irgendwie in einer schlechten Stimmung oder sowas und deswegen hat die bei mir nicht gewirkt. Ich merke, dass ich noch nicht so richtig drin bin,
ja.
In Lower Decks wieder und ich wirklich es gerade anstrengend finde, diese Folgen zumindest erstmalig zu gucken. Weil ich, keine Ahnung, vielleicht ist es einfach mein Kopf, dass ich gerade irgendwie nicht darauf klarkomme, auf die Schnelligkeit und das gut verfolgen kann. Mhm. Und dann sind es auch Folgen, die teilweise mit sehr, sehr viel Text tatsächlich in sehr, sehr schneller Geschwindigkeit um sich herumschmeißen.
Ja.
Was auch bei Lower Decks nicht immer so war in jeder Folge, aber jetzt hier gerade so ist. Heißt, ich hatte wirklich Probleme, diese Folge zu gucken, und zwar mehrfach. Mhm. So, ne? Und habe mehrfach abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich kann das gerade nicht. Ich komme gerade nicht drauf klar. So. Mhm. Aber ich habe gesagt, ich möchte mich dabei selber reflektieren. Ich habe die Folge bei der Vorbereitung sehr genossen, weil ich gemerkt habe, wie viel drinsteckt in dieser Folge und wie gut auch die einzelnen Punchlines quasi liegen und sowas. Ne?
Ja.
Und wie klug eigentlich da einige Ideen auch drin sind und auch Reflexion im Sinne von Science Fiction, Reflexion auf unsere eigene Welt, ne, keine Ahnung, Update-Verhalten und sowas, ne?
Ja.
Also eigentlich ist diese Folge super gut, aber sie hat am Anfang wieder nicht bei mir funktioniert. Mhm. Wieder nicht. So. Und ich glaube, das liegt gerade daran, dass ich vielleicht gerade nicht in the mood für Lower Decks perfekt bin. Und vielleicht, ich lege nochmal besonderen Wert darauf, in welchem Zustand ich die nächste Folge gucke. So.
Ja, ich glaube, also ja, manchmal hat es vielleicht wirklich was damit zu tun. Ich meine, wenn es jetzt irgendwie wirklich ein brillantes Stück Star Trek Geschichte ist, dann ist es vielleicht auch irgendwie egal, aber
ja.
Ne, aber manchmal, also ne, es ist jetzt nicht die beste Folge aller Zeiten, aber tatsächlich finde ich, also beim Gucken, das war jetzt ja quasi so ein bisschen auch das Fazit, was ich gefühlt habe nach dem Gucken, hat sie sich für mich wirklich gut angefühlt und durch das, was du uns jetzt hier noch mitgegeben hast, wird sie eigentlich nur noch besser. Also, ja. Ne, diese,
ja, voll.
Diese ganzen Anspielungen und kleinen versteckten Dinge, also das hat jetzt nochmal zusätzlich wirklich viel Spaß gemacht, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen und ja. Das ist schon nice. Also ich bin wieder ein bisschen versöhnt und ich bin jetzt ein bisschen zurück und habe tatsächlich auch jetzt große Lust, wenn wir aufgehört haben zu sprechen, Will Not Happen, die nächste Folge zu gucken, weil mir fallen gleich schon die Augen zu und ich werde jetzt gleich sowas von ins Bett gehen, aber ich freue mich tatsächlich morgen dann auch einfach die nächste Folge zu gucken oder übermorgen oder wann auch immer wir sprechen.
Genau. Das wollte ich im Prinzip aber auch damit sagen.
Ja.
Ich werde das morgen tun, ne? Mhm. Damit ich wirklich nicht irgendwie müde bin oder sowas, sondern tatsächlich fit und
ja.
Frohen Mutes und muss mich selber dabei mal prüfen, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr darauf einlassen muss, damit es auch beim ersten Mal funktioniert. Denn diese Folge, wie gesagt, ich habe es gemerkt, die Folge war super.
Ja.
So.
Und damit seid ihr dran. Jetzt müsst ihr halt so ein bisschen dann halt die Möglichkeiten suchen, die euch bleiben zum Kommentieren. Aber wie gesagt, vielleicht ist die Page ja auch wieder da. Schreibt uns gerne, was ihr von dieser Folge gehalten habt, wenn ihr sie denn dann irgendwann gesehen habt oder vielleicht ja auch jetzt nochmal mit oder für uns geschaut habt. Und ihr könnt ja gerne auch mal schreiben, ob euch das auch so ähnlich gegangen ist, wie Andi es gerade geschildert hat oder dass ihr auch einen Moment gebraucht habt, um irgendwie reinzukommen, weil es ist ja jetzt Folge 3, ne? Vielleicht ist das ja auch einfach so ein bisschen der Anlauf gewesen und ab jetzt geht's so richtig rund.
Wir werden sehen. Ihr findet uns jetzt gerade aktuell, man muss das ja doch mal dann irgendwie sagen.
Ja.
Bei Blue Sky, bei Mastodon und bei Instagram und auch Facebook wird über Instagram mitversorgt.
Ja.
Da könnt ihr uns also auch nochmal schreiben und vielen Dank auch für die Leute, die das immer wieder tun.
Und auf YouTube im Übrigen.
Das fühlt sich immer wieder gut an.
Ja, absolut. Weil ohne euch
auf YouTube
wären wir nichts.
Das ist richtig. Ohne euch ist alles doof.
Ja. Schön. Mit diesen
schön.
Heiligen Sebastian, Sätzen.
Geh mal ins Bett.
Aber sowas von, meine Herren. Also das ist ja. Also irgendwann, ich bin gespannt, ob wir irgendwann nochmal ausgeschlafen podcasten.
Das schaffen wir. Und wir sprechen uns in den nächsten Tagen.
Da freue ich mich drauf. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.